I have friends everywhere. Hallo Marius, hallo Xenia. Meine Friends.
Oh. Oh. Endlich habe ich Freunde.
Ja, aber wer weiß, wie lange.
Ja. Heute sprechen wir in diesem Podcast über Andor, aber ganz, keine Ahnung, wir machen das ganz am Ende. Wir werden auch spoilern, also falls ihr es gesehen habt, bleibt gerne dabei. Wenn noch nicht, dann kommt einfach später nochmal dazu. Mhm. Genau, kommt ganz am Ende des Podcasts. Wir werden davor aber nochmal drauf hinweisen. Das heißt, ihr werdet jetzt auf jeden Fall nicht gespoilert werden. Wir labern noch ein bisschen über Kinostarts, über das Fantasy Filmfest. Und wir haben noch ein paar Infos für euch. Letzte Woche haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir ein Live-Event veranstalten nächstes Jahr mit dem WDR Funkhausorchester. Und Marius hat jetzt noch ein paar mehr Infos für euch, weil der Vorverkauf ist ja schon offiziell gestartet. Ja. Gestern um 12 Uhr.
Ich versuch's episch vorzutragen, was der Pressetext hergibt. Es braucht einen Helden, einen Bösewicht und vielleicht noch eine kleine Romanze am Rande. Der Abenteuerfilm ist eines der ältesten Genres auf der Kinoleinwand. Vom strahlenden Erlöserthema bis zum düsteren Gefahrenmotiv, von King Kong bis Avengers. Das WDR Funkhausorchester zieht das Heldencape über und kraxelt die Wolkenkratzer hoch. Dominik Porschen und das Team von Cinema Strikes Back, das sind wir, liefern die passenden Geschichten zu den Leinwandabenteuern. Wir geben Konzerte mit dem WDR Funkhausorchester. Nein, wir sind auf der Bühne, das WDR Funkhausorchester spielt, was wir ihnen befohlen haben zu spielen. Und zwar am 5. Februar gibt es eine Schulveranstaltung, Schulkonzert ist das, um 11 Uhr. Da kann man sich, glaube ich, drüber bewerben einfach beim WDR.
Genau, Links sind auf jeden Fall im Infotext. Das wird auch nicht die komplette Show sein, sondern einfach so ein Ausschnitt daraus. Aber das ist auch kostenlos, wie gesagt, und jeder kann sich dafür bewerben. Genau.
Und die richtigen Veranstaltungen sind am Freitag, den 6. Februar 2026 um 20 Uhr und am Samstag, den 7. Februar auch um 20 Uhr, jeweils im Funkhaus am Wallraffplatz, also wer nicht aus Köln kommt. Das ist so direkt am Dom, direkt am Hauptbahnhof. Es gibt ungefähr 600 Plätze.
Jeweils?
Genau, jeweils. Also schaut mal, dass ihr was bekommt. Und es wird auch einen Livestream geben für Leute, die es nicht nach Köln schaffen oder kein Ticket mehr bekommen. Den kriegt ihr dann auf unserem YouTube-Kanal zu sehen.
Ja, der ist Samstag, den 7.2. um 20 Uhr geplant. Genau, und der wird dann auch später, falls ihr den auch verpasst, den wird es dann natürlich noch als Video geben. Das heißt, ihr könnt es nicht verpassen.
Ja, es wird großartig.
Mhm. Und wir werden euch auch noch damit nerven in der nächsten Zeit. Werden wir immer mal wieder drüber reden.
Ja, außer wenn die Tickets direkt schon alle ausverkauft sind, dann nicht.
Okay, na gut, dann nicht. Aber trotzdem, wir haben das ja im Kopf.
Ja, ich habe auch gestern zum ersten Mal so realisiert, oh Moment, ich stehe ja da auf der Bühne. Ja. Kacke, oben.
Allerdings ist es noch so weit hin, dass ich noch so, easy peasy. Ja. Easy peasy.
Ich werde immer erst so eine Woche vorher nervös. Also ich finde jetzt, da kann ja noch alles passieren.
Ich trage einfach die ganze Zeit eine Sonnenbrille. Dann
aber das Ding ist, wir standen ja letzte Woche schon mal kurz testweise da auf dieser Bühne. Und was man ja so kennt, ne, man steht ja da und da ist so viel Licht auf dich gerichtet, du siehst gar nicht mehr die Leute. Vielleicht die erste Reihe.
Marius, da waren keine Leute, als wir da waren.
Nee, da waren dann auch keine, aber generell.
Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ne? Du bist so geblendet und dann, das machen die extra.
Ja.
Ich war stand auch noch nicht auf so einer Riesen. Ja.
Nein. Ja, gut. Ich glaube, das Größte war mal Längstes Arena.
Das
war Nein, Video ja, Days. Video Days.
Independent Club, Success Arena.
Nein.
Rein Energiestadion.
Video Days.
Arena.
Video Days habe ich Mr. Wissen to Go einen Preis überreicht mit einer kurzen Laudatio.
Ach echt, hast du da auch was sagen müssen?
Ja.
Ja, guck mal, Marius, wir nehmen Unterricht.
Schulaufführung 400 Leute. Da muss ich auch singen. Das mache ich aber diesmal nicht, zum Glück.
Ey, Marius, ich glaube, du musst den Laden schmeißen.
Nee, auf keinen Fall. Ich kann das nicht mehr so. Aber es hat Spaß gemacht.
Wir überlegen uns auch für den Abend so ein paar Specials noch. Also es wird vielleicht noch was.
Kekse.
Ja, genau, Kekse. Irgendwas Lustiges wird es noch geben.
Performances.
Ja, Performances. Xenia und Lenny machen eine kurze, kleine Performance. Ja,
wir zeigen in der 20-Minuten-Pause die Bewerbungsvideos von Xenia und Lenny.
Oh mein Gott.
Ja.
Wow, okay.
Oder ihr müsst die reperformen.
Reperformen, das kann ich nicht. Die Unsicherheit, die ich da hatte, habe ich zum Glück verloren.
Ja, nice. Ja, schaut mal gerne vorbei. Die Links zu den Tickets findet ihr unten in den Shownotes und in der Infobox bei YouTube, wenn ihr da seid. Und wir freuen uns auf euch.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Es war mal wieder soweit. Ein Wochenende voller Filme und Freunde und Freundinnen, denn es war das Fantasy-Filmfest. So viel Elf habe ich noch nie untergebracht in einem Satz.
Fantasy-Filmfest Nights, um genau zu sein. Weil es gibt ja immer drei Fantasy-Filmfest-Festivals. Die White Nights, die sind im Ende Januar, Anfang Februar. Mhm. Es gibt die Nights, die sind immer so im April, Mai. Und
die Days.
Die Days
fehlen
es noch. Gibt die Middays.
Die Weeks.
Die Mornings.
Die Mornings. Nein, es gibt das Hauptfestival, das ist immer so im September. Und wir sind weiterhin Medienpartner des Fantasy Filmfest. Wiggity-wiggity.
Wiggity-wiggity-woo, okay, Jonas. Das war Freestyle. Ich finde, es sollte auch Fantasy-Filmfest Hangover geben. Also das Wochenende danach nochmal so, oh mein Gott.
Nochmal über alle Filme reden.
Ja.
Ihr merkt schon, wir sind sehr gute Medienpartner. wenn ihr mal da seid, seht ihr auch unser Logo. Das freut mich immer besonders, dass unser Logo da steht. Weil das hätte ich nie gedacht, dass irgendwie vor über 10 Jahren war ich zum ersten Mal da. Als kleiner Bub. Und hab da Filme geschaut und jetzt sind wir Medienpartner und sind da teilweise auch manchmal auf der Bühne. Das ist da auch schon immer sehr aufregend. Ja. Und genau, die Termine für das Hauptfestival stehen auch schon fest. Da werden wir auch wieder in Köln mit dabei sein. Aber weil wir so gute Medienpartner sind, werde ich jetzt auch mal kurz noch genau sagen, wann die stattfinden werden. Und zwar in Berlin und Hamburg vom 3. bis 10. September, in München, Nürnberg und Stuttgart vom 10. bis 17. September und in Frankfurt und Köln vom 17. bis 24. September. Das heißt, wir sind immer mit die Letzten. Das finde ich ein bisschen schade, weil da sieht man manchmal schon in anderen Städten, wenn dann, keine Ahnung, hier der Marco in München schon mal ist oder David Hein in Berlin, da sieht man schon bei Letterboxd sieht man schon so, oh Mist, vielleicht.
Aber manchmal ist das eine gute Direktive, was man dann mitnehmen soll, weil ich finde, ich gehe da auch immer gewählt vor. Ne? Also manchmal ist das cool, auch mal Filme mitzunehmen, die dann einem nicht so gefallen. Das gehört ja auch dazu. Und die Masse, die macht's. Aber wenn man dann nicht so viel Zeit hat, weil das ist ja auch dann immer am Wochenende, dann gucke ich vorher schon, okay, was interessiert mich? Weil Spinnenfilme lasse ich immer
per se aus. Ah ja, stimmt.
Ja,
Crawl the People und Spinnen.
Mir immer noch von diesem einen coolen Spinnenfilm, den ihr gesehen
Sting.
Habt.
Sting.
Ja.
Es gibt viele coole Spinnenfilme.
Ja.
Okay, lass uns nicht
abschweifen. Aber quasi unser rasender Reporter beim Fantasy Filmfest ist eigentlich immer Lenny, der fast alle Filme immer schaut. Ja. Und der hat uns, weil er heute leider im Urlaub ist, der hat uns aber eine kleine Sprache geschickt, die ich jetzt mal kurz vorspielen werde.
Die Fantasy Filmfest Nights dieses Jahr waren mal wieder stabil wie eh und je. Es gab einige richtig tolle Filmperlen, es gab absoluten Trash und Filme, die sich irgendwo dazwischen ansiedeln. Und am allermeisten möchte ich jetzt eigentlich nur den Film Memoir of a Snail empfehlen, denn das ist ein Stop-Motion-Animationsfilm, der so unfassbar toll ist. Das ist ein absolutes Meisterwerk und der ist wirklich super düster, hat derben Humor, ist aber vor allem richtig emotional. Und ich möchte eigentlich nicht zu viel erzählen, worum es hier geht, aber ihr werdet am Ende definitiv weinen müssen. Und das Gute ist, der Film kriegt auch noch einen Kinostart. Er erscheint nämlich im Juli. Und ja, schaut euch den bitte unbedingt an. Und ansonsten würde ich noch den Film The Ugly Stepsister empfehlen. Der ist ein Horrorfilm der ganz speziellen Art. Und ich würde sagen, das war eines der ekelhaftesten Filmerlebnisse, die ich jemals in letzter Zeit hatte. Und Xenia kann da bestimmt auch noch einiges zu sagen. Ansonsten fand ich das Fantasy-Filmfest aber mal wieder einfach super wholesome und sweet. Vor allem, weil man auch wieder einige von euch treffen konnte. Und da muss man halt auch einfach nochmal kurz sagen, wir haben wirklich die mausigste Community überhaupt, weil alle, die ich getroffen habe und mit denen ich sprechen konnte, sind wirklich wholesome as fuck. Und vielen lieben Dank. Ihr macht dieses Festival eigentlich so richtig besonders und toll. Und ja, das ist mein Eindruck und mein Fazit zum Fantasy Filmfest, also zu den Nights dieses Jahr. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss.
Danke, Lenny.
Danke, Lenny.
Danke, Lenny.
Danke, Lenny.
Ich kann mich dem anschließen, was er gesagt hat zu der Community. Ich freue mich immer sehr.
Lenny ist auch eine Maus.
Ja.
Ja, und ihr seid auch Mäuse.
Ja, das ist halt das, was er vorhin meinte, mit vor 10 Jahren war ich da alleine. Und jetzt, jetzt ist es wie so nach Hause kommen, man trifft so viele tolle Leute da, die man jedes Jahr sieht.
Stimmt.
Genau, aber ich habe dieses Jahr leider nicht so viel mitnehmen können, weil ich auch noch, bei mir sind so zwei Konzerte dazwischen gefunkt.
Und Muttertag.
Und deshalb habe ich nur
Konzert der Liebe. Ja. Danke, Mama.
Ja, ich habe nur drei Filme gesehen und einer davon war Kung Fu in Rome. A.K.A. The Forbidden City. Also Kung Fu in Rome ist tatsächlich der deutsche Titel zu The Forbidden City.
Das ist ein asiatischer Film.
Nein, tatsächlich ist es ein italienischer Film.
Oh.
Kung Fu in Rome spielt tatsächlich in Rom. Und da geht es um eine Frau, die nach ihrer Schwester sucht. Also eine Chinesin, die nach ihrer Schwester sucht, die da in irgendwelche kriminellen Kreise anscheinend reingeraten ist. Und die ist voll ausgebildet in der Kampfkunst Kung Fu. Und tatsächlich gibt es auch, es kommt Kung Fu vor in Rome. Also der Titel ist nicht misleading. Aber es kommt jetzt nicht so viel vor, wie ich mir es vorgestellt hätte, sondern ich glaube, The Forbidden City wäre da schon der bessere Titel gewesen. Aber wenn diese Kung Fu-Sequenzen kommen, die sind extrem gut. Also sowas habe ich schon länger nicht mehr gesehen, auch nicht alles so zerschnippelt, sondern relativ lange Einstellungen, tolle Choreografien, so sehr kreativ, erinnert auch so, es ist nicht so ganz witzig wie so die Jackie Chan-Filme zum Beispiel, sondern es gibt auch, ist eher brutaler, also wenn dann Leute so, wenn sie so in der Küche so einen Topf mit heißem Fett ausschüttet und 15, oder so 10 Leute auf dem Boden so, okay. Achso, nee, also okay, so klingt's witzig. So klingt's witzig.
Ja.
Also, ist auch ein bisschen witzig. Aber es ist schon, es ist schon.
Das klingt so, das wird sich an wie so eine Kunstinstallation, die so.
Brutal, oder so klingt eher so selbstständig.
Also, ja.
Könntest du also, mal samplen?
Es ist jetzt nicht so düster, keine Ahnung, wie The Raid, aber es ist jetzt auch nicht so witzig wie die Jackie Chan Kung Fu Filme. Es ist so zwischendrin.
Okay.
Und das hat mir sehr gefallen. Aber die Figuren fand ich extrem gut in der Geschichte, wie die zueinander stehen, wie die sich kennenlernen und so weiter und so fort. Aber ich hatte so Probleme mit der Story und der Film ist mit, glaube ich, 138 Minuten so ein bisschen zu lang geraten. Also der war dann auch so, die Geschichte war so ein bisschen, die hätte nicht so kompliziert sein müssen. Das hätte ein bisschen straighter sein können. Da ist auch so eine schöne Liebesgeschichte mit drin. Aber ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, den zu schauen, wenn man auf Kung Fu steht. Aber wenn man auch ein bisschen auf so Liebesdramen steht. Das ist so ein Mix aus
Kung Fu Love.
Ja, Kung Fu Love.
Oh, ja. Mhm. Ich habe einen Film gesehen, der sich von der Besetzung her sehr fantastisch liest, nämlich Bill Skarsgård spielt die Hauptrolle und Anthony Hopkins.
Oh.
Ich habe Anthony Hopkins, weiß gar nicht, ob ich ihn jemals auf dem Fantasy Filmfest in irgendeinem Film schon gesehen hätte, aber keine Ahnung. Der Film heißt Locked und es geht darum, dass der gute Bill Skarsgård spielt so einen Rumtreiber, so ein bisschen so ein Loser-Typ, der aber halt auch eine Tochter hat, aber die ganze Zeit Geldprobleme hat und läuft halt durch die City, versucht Geld zu kriegen und probiert halt Autos aufzukriegen. Und auf einem Parkplatz steht so ein richtig fetter SUV, richtig edel. Ich glaube, das ist auch keine Marke, die es wirklich gibt. Und ja, die Tür ist offen, er kann reinklettern. Nur dann ist er locked. denn er kommt nicht mehr aus diesem Wagen raus und dieser Wagen ist einfach.
Er ist Sherlocked.
Er ist Sherlocked und der ist halt auch super gesichert, der Wagen. Also versucht die natürlich die Fenster aufzutreten und sonst irgendwas, die Verkleidung abzureißen, das funktioniert alles nicht. Und dann kriegt er einen Anruf über das smarte Panel im Auto und Anthony Hopkins ist in der Leitung und der spielt einen Arzt, der, naja, kurz vorm Sterben ist und sich dachte, ha, meine Autos wurden so oft geklaut, jetzt ist mir alles scheißegal. Ich habe mein ganzes Geld in diese aufgepimpte Karre gesteckt und er hält Bill Skarsgård in diesem Auto gefangen über mehrere Tage.
Das klingt ein bisschen wie Saw.
Ja, es ist halt dieses typisch, ja, es ist dieses, oder Cube Saw oder sonst irgendwas. Ja. Alles so.
Aber es ist schon ein Kammerspiel.
Ja, macht er das, um ihn zu kriegen?
Ja, auch, und er dreht so dann.
Moral.
Ja, es, also der Film, also er. Die führen so 30 Sekunden kurz einen leicht philosophischen Dialog darüber, was denn mit Bestrafung, also ob man Leute bestrafen sollte, wenn sie denn Sachen bereuen und sonstige Sachen. Da dachte ich, okay, wird das vielleicht doch so ein philosophisches Ding, dass sie sich jetzt einfach nur unterhalten? So, nee, es geht eigentlich wirklich darum, dass Anti-Hopkins wirklich sadistisch ist. Okay. Und also zum Beispiel die Sitze sind mit Elektroschocks ausgestattet, okay, und so.
Also seine Antwort auf die Frage, ob man Leute bestrafen soll, die es bereuen, auf jeden Fall.
Ja. Er kann das Auto halt auch fernsteuern, also fahren damit dann, also und Bills Skarsgård steht drin und hat auch eine Waffe dabei zum Beispiel und schießt halt, und die Fenster sind cool, der schießt sich ins Bein und so ein Scheiß. Oh. Und also der leidet da schon ordentlich in dem Film, aber es gibt halt nicht viel her. Es ist ein ganz okayer Actionfilm, aber er gibt echt nicht viel her. Ist leider ein bisschen verschenkt, aber es ist okay. Es ist kein kompletter Reinfall. Also Bill Skarsgård war ja letztes Jahr auf dem Festival zu sehen mit Boy Kills World, der auch viel Action hatte und wo er auch ordentlich auf die Fresse bekommen hat, aber der, also ich fand den eher langweilig, belanglos. Auch mittelmäßig. Der war ein bisschen besser jetzt hier, aber ja.
Also da haben sie, ist das auch der deutsche Titel, Locked?
Ich weiß es nicht. Das also hier auch so lief unter Locked.
Locked, auf Lock.
Ach so.
Auf Lock. Aber fühlt man dann mit Skarsgård eher mit? Oder denkt man sich schon so, ja, er hat es verdient, weil er seine Tochter ernähren will?
Ja, doch, er will. Ja. Es ist halt so, du denkst so, boah, der ist schon, er wird auch am Anfang recht so als Arsch dargestellt, auch so als der schlechte Vater halt, aber der sich aber irgendwie versucht, Mühe zu geben, aber halt auch kriminell ist irgendwie. Und du bist so, ja, geil. Und dann denkst du, boah, jetzt hat es aber schon so.
Bisschen übertrieben.
Marius, bisschen war geil, ist wieder gequält.
Nee, aber so von wegen, ja, komm, du bist jetzt ins Auto eingebrochen und so von wegen, ja, ich hab dich jetzt hier eingesperrt. Hast du was draus gelernt? Ja. Aber er überspannt den Bogen halt so dermaßen.
Ich klau nie wieder ein Auto.
Ja. Sag doch, so, wer hat Lesson learned und sowas, ne?
Jetzt also, hat er nur noch City-Roller.
Ja, also.
Nur noch kleine Kinder beklauen. Ja,
also jetzt noch Fahrräder und dann kommt Teil 2 und das heißt auch Locked. Und
Locked 2.
Dann hat er so diese Klickverschlüsse und kommt nicht mehr vom Fahrrad runter.
Also, aber der Film verliert sich halt dann irgendwie so ein bisschen, überzieht das Ganze, überspannt den Bogen halt auch so. Was?
Sorry, ich muss auch über diese Fahrersituation machen. Gerade so vorgestellt, wie dieser Film funktionieren würde mit so einem guten Fahrrad. Weißt du, wo du dann halt so nicht mehr vom Fahrrad runterkommst.
Der Sattel war voller Kleber.
Er fliegt halt einfach um und dann liegt er da die ganze Zeit.
Oh, und so ein E-Fahrrad, das gibt ja dann. E-Fahrrad gibt die Elektroschocks.
Ja, ich glaube auch.
Boah, so ein Lastenfahrrad und dann gibt das Gas. Ey.
Ich glaube, das mache ich mal, weil mein Fahrrad wird oft geklaut in Köln.
Oft? Ja. Kriegst du es dann wieder und dann wird es wieder geklaut?
Nee, also in Bonn wurde es mir mehr geklaut. Also es ist jetzt schon mein 6. Fahrrad.
Oh Gott,
oder?
Was holst du denn für Fahrräder?
Ja, einfach geile anscheinend.
Zu geile für Köln. Ja, in Köln weiß man, man braucht so ein Billo-City-Fahrrad. Man holt sich das gebraucht und wahrscheinlich wurde das auch schon dreimal gestohlen und wiederverkauft. Also.
Nee, du musst das so deine Ingenieursfähigkeiten da reinstecken und dann, dass die Lenker quasi so mit so Fingerabdrucksensor sind und wenn das jemand anderes anfasst, dann kommen so Stacheln raus.
Ja, geil.
Ich liebe, dass du denkst, ich habe Ingenieurs.
Also wie bei Blade quasi, das Schwert.
Ja, oder bei, gibt's nicht auch irgendeinen Film, wo da auch so irgendwelche Stacheln aus der Pistole
rauskommen? Stimmt, der Film hieß Die Stachelpistole.
Nein, war das nicht Gesetz der Rache oder sowas?
Ich weiß es nicht mehr.
Oder so, ich meine, ist das nicht auch die Pistole in dem neuen Mission Impossible? Oder irgendwie, nee, in dem neuen. Oder ein Skyfall oder so?
Oder du baust dein Fahrrad einfach aus Thors Hammer. Mhm. Nur die Würdigen dürfen in die Pedalen treten.
Das ist auch eine gute Idee.
Aber vielleicht kannst du auch nicht fahren, dann kommt's raus.
Ja, das ist, ich tue eigentlich die ganze Zeit nur, als hätte ich ein Fahrrad. Ja. Und sag immer, das wurde mir schon wieder geklaut. Ich kann auch noch ein bisschen noch mal über The Ugly Stepsister reden, weil das ist auch ein Film, den ich richtig, richtig gut fand.
Ich habe ihn auch gesehen.
Und du hast den dann.
Ich habe ihn da gesehen,
ja. Ja, perfekt. Ich finde, der ist ein. Also krass ist erstmal, dass es ein Spielfilmdebüt ist von Emily Blichfeld. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und eigentlich ist es eine Geschichte, die mit dem Aschenputtel-Motiv spielt. Also, es ist die Story von Aschenputtel, aber aus der Perspektive der Ugly Stepsister. In dem Originalmärchen, ich weiß nicht, wie bewandert du bist, Jonas, im Originalmärchen.
Da gab es doch die bösen Stiefschwestern oder sowas.
Ja, die bösen Stiefschwestern.
Und sie muss immer ackern, die muss immer putzen und die sind so undankbar. Genau. Und dann ist irgendwas mit dem Schuh und der Traumprinz. Und
ja, es geht ja darum, dass da Cinderella oder Aschenputtel, Cinderella ja in der Disney-Version,
auch hier,
den Prinzen bekommt, weil sie oder so, sich kennenlernen auf diesem Ball und dann kriegt sie ja diesen von dieser guten Fee dieses Kleid gezaubert und diese Kutsche, die sie dann dahin bringt und dann verliert sie ja ihren Schuh. Und dann geht es ja, darum, weil sie dass.
Vor Mitternacht zu Hause sein muss.
Ja.
Ja,
man kennt stimmt, es. Das war's ja.
Und dann gab es ja den Unterschied: Disney hat ja alles wieder schön gemacht und in der Originalversion ja, wird es ja blutiger. Und ich glaube, das ist so der Ausgangspunkt von dieser Erzählung halt, weil es wird schon.
Ja. Ich habe nur den Trailer gesehen bisher.
Ich habe den Trailer gar nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was da drin vorkommt, aber holla die Waldfee.
Ja, der Film ist unfassbar blutig, eklig und hat aber trotzdem richtig viel dahinter stecken. Also es ist so eine Body-Horror-Komödie, die sehr viel mit auch Schönheitsidealen spielt, die den Frauen ausgesetzt sind und auch mit diesem Druck ein gewisses Bild zu erfüllen und gleichzeitig dieses Märchen von diesem Prinzen, der dich dann verzaubert und den du anschmachtest, entzaubert. Also das, darum geht's in dem Film, würde ich sagen.
Das klingt mega interessant.
Ja, und ich finde das, boah, das ist so, erstens so, wo ich dachte, boah, dieses Genre ist so geil, also dieses Märchen nochmal neu zu erfinden auf so eine kreative Art und Weise, dann mit diesem Body-Horror-Aspekt, also da war ich richtig down und der Film hat das auch vom Style her so richtig cool umgesetzt, also es ist so voll verträumt und teilweise auch spielt das mit so einer mit so einem Schlieren auf der Kamera, das alles also, dass so unwirklich
wird. Also noch so also märchenhaft.
Ja, es hat, genau, es hat so viel Weichzeichen drauf, also ein bisschen Vaseline auch vorne auf die Optik geplatscht.
Ja.
Und es wirkt halt alles so real. Und es hat super viele so Anspielungen. Es hat Anspielungen auf den Disney-Film tatsächlich, aber auch hier auf Drei Haselnüsse für Aschen.
Brödel.
Ist auch mit drin. Irgendwie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, so, dass das musikalische Thema auch angelehnt ist, aber dafür habe ich diesen Film lange nicht mehr gesehen, dass ich das bestätigen könnte. Auf jeden Fall wird da schon drauf angespielt, aber nicht so dass es diese aufgedrückt wird, sondern du merkst es so, das sieht so ein bisschen aus.
Ah,
und es ist halt super viel Gesellschaftskritik drin, also gerade was so Äußerlichkeiten angeht und wie weit gehen Leute für diesen Traum von Reichtum und den Traumprinzen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind halt Sachen, die sehr überspitzt dargestellt sind, die aber da auch so stattfinden, also die wirklich gemacht werden. Also die Einnahme von Bandwürmern zum Beispiel.
Das, wenn du Probleme hast mit Würmern, würde ich nicht in diese Filme. Nee. Also Inhaltshinweis, ich habe teilweise, musste ich fast wirklich kotzen, ich sag das oft, aber da war es wirklich der Fall. Und ich finde, das sind teilweise Sachen, die dir so unter die Haut gehen, weil du irgendwie auch vielleicht als Person, die ja auch im echten Leben Schönheitsidealen ausgesetzt ist, du dieses Gefühl kennst, von wegen, okay, was würde ich vielleicht machen dafür, normschön zu sein und so weiter und so fort. Das, was du deinem Körper antust, vor allem auch als Frau in der Gesellschaft, ist gar nicht so weit davon entfernt. Und das ist eigentlich der wahre Horror. Und ich finde, das macht eigentlich Stepsister so gut.
Was ich auch krass fand, ich weiß gar nicht, ob das die Intention war, aber man hat so am Anfang dass sie das so gar nicht wollte. Also die Mutter drückt es hier so ein bisschen auf. Es gibt auch diverse Momente, wo du so zusammentuckst, weil es gibt auch Schönheits-OPs, aber halt auf dem Stand von...
Ja, das habe ich im Trailer gesehen, wo dann irgendwie die Nase mit so einem Meißel...
Mehrfach, genau.
Du zuckst dann zusammen.
Du zuckst wirklich zusammen und da am Ende auch nochmal, was im Originalmärchen auch kommt, wo Körperteile abgehackt werden. dass sie am Anfang so da rein gebracht wird, aber am Ende es halt auch selber durchziehen will und halt immer weiter geht, was das angeht, dieses Schönheitsideal und ihren Traum zu erreichen.
Wird sie ja quasi so süchtig danach.
Ja, und dadurch verliert, aber dadurch, finde ich, gibt es halt auch so ein Sprung, wie man sie selber wahrnimmt und wie man sie bewertet halt. Also ich meine, nicht äußerlich, sondern so vom Charakter her, weil sie wird dann halt auch zur fiesen Stepsister, muss man sagen. Und auch und es gibt sehr viel Sex. Das muss man auch sagen.
Ja.
Okay.
Man sieht einen Pimmel. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der
Fall ist. Ich hab richtig Bock bekommen, den Film jetzt zu schauen. Der kriegt auch einen Kinostart hier.
Ich hoffe.
Kriegt einen Kinostart.
Es ist, manche Leute sagen, es ist der bessere Substance.
Besser als
Substance.
Von wem ist der?
Von Emilie Blichfeld. Und das
sie ist die Regisseurin.
Genau, sie ist ein Spiel. Sie ist eine Regisseurin.
Dokus oder sowas gemacht. Ich hatte kurz bei Letterboxd auf ihre Filmografie geschaut und da ist echt nicht so viel. Und ich glaube, das waren eher so.
Und der ist aus Norwegen. Also ist eigentlich, den kann ich nicht aussprechen.
Ich finde es manchmal echt krass, was für Debütfilme die hinbekommen.
Ja.
Wir hatten da, glaube ich, auch schon mal die Idee, einfach so ein Video zu machen. was für Leute für Debütfilme gemacht haben, wie unfassbar das teilweise ist.
Das Gegenteil, die schlechtesten Debütfilme.
Was?
Dann noch so das Gegen, wie du die schlechtesten Debütfilme.
Nee, aber ich finde dafür, dass das so ein unter dem Radar könnte, der Film, will ich auf jeden Fall nochmal sagen, geht in die Ugly Stepsister, der lohnt sich, aber nur, wenn ihr sowas aushalten könnt. Eklige Szenen.
Diese Body-Horror-Effekt, das sieht alles mega gut aus. Also das ist nichts, wo du irgendwo denkst, boah, super künstlich, super scheiße. Das ist super gut gemacht. Also auch da, Debütfilm, Respekt.
Und er hat auch was von so Sofia Coppola-Filmen, finde ich, weil es spielt auch viel mit dieser pinken Schrift. Mhm. Auf so diesen verträumten Szenen und Girlhood, das sind so die Motive und ich weiß
nicht. Okay. Ja, so ein bisschen hier Maria Sonette mit Kirsten Dunst. Genau, also weil der hat auch so Synthesizer-Klänge mit drin, die aber diese ganzen älteren Themen irgendwie aufgreifen. Das ist halt so, der hat nicht so super moderne Sachen drin, aber immer so Anklänge. Okay. Und das ist einfach ein geiler Mix. Mhm. Das ist wild.
Würde ich zustimmen. Geil, okay. Also ihr würdet sagen, der hat auch schon so das Potenzial, hier Ende des Jahres in die Top 10
schon
zu kommen.
Bisher ich finde, das ist einer der stärksten Filme bisher.
Ja.
Ja.
Hast du noch was geguckt?
Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen geguckt, aber ja, ich würde es nur kurz erwähnen. Ich habe noch einen Film gesehen, den fand ich irgendwie, da hat mich der Titel gecatcht, Orang Ikan, also Fischmensch. Ein indonesischer Film und ich habe mich direkt gefreut, weil ich habe direkt gewusst, was Orang Ikan ist, weil ich so ein kleines bisschen Indonesisch kann und das ist einfach so ein Film, spielt im Zweiten Weltkrieg, Schiff geht unter, ein japanischer Gefangener und ein britischer Soldat landen auf einer Insel. Da ist dann plötzlich ein Fischmonster und die müssen versuchen, das zu bekämpfen. Und der war ganz nett. Ich fand, der hat sich ein bisschen gezogen. Das Ende war richtig cool. Wenn ihr auf so Creature Features steht, so mit Shape Leuten, Shape of Water oder so Leuten in Gummianzügen, dann könnte es was für euch sein.
Ich stehe auf Leuten in Gummianzügen. Ich geh rein. Count me in.
Ja, also ich find's cool, dass sie quasi die Kreatur einfach mit praktischen Effekten umgesetzt haben, statt da irgendwie so ein CGI-Massaker zu machen. Genau, also wenn ihr auf sowas steht, könnte es was für euch sein. Mhm. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe nur 3 Filme gesehen insgesamt.
Okay. Wir haben noch A Whale gesehen.
A Whale, oh Gott, ja.
Ein Film, der von der.
Wasserthema also, ist hier groß heute.
Also, ja, ich habe gleich noch einen mit Wasser. Style over Substance ist vielleicht ein bisschen zu hart. Der sieht visuell wirklich gut aus. Es geht um eine Auftragskillerin.
Ja.
Die. Das muss man sich so ein bisschen herleiten. Sie kriegt so aus einer anderen Dimension, Zwischenwelt, die so hat, die Fähigkeit,
ja, sie hat
Leute richtig gut umbringen zu können.
Ja, sie hatte so ein Erlebnis in ihrer Kindheit, wo etwas passiert ist.
Mhm.
Und das hat sie verändert. Aber ja.
Es ist schwer, ohne zu spoilern.
Dieser
Film also spielt halt in der realen Welt, wo sie halt Spanien. Jobs ausführt. Mhm. Genau, Spanien ist
spielt
das.
Fast alles
aber
nur
sie kommt aber aus
einem Hafen.
Harbor, genau. So. Aber sie kommt aus Norwegen tatsächlich.
Ja.
Glaub, sagt sie auch. Oder Schweden? Nee, Norwegen was. Und. Der, ja.
Ich muss sagen, also, bei einem Film, ich bin am Anfang, ich bin 4-5 Mal eingeschlafen.
Echt?
Oh nein.
Ich musste auch kurz mich an mich halten, aber weil er zieht sich halt leider sehr. Er sieht wirklich, wirklich gut aus.
Ja.
Also es kommen auch hier Kreaturen drin vor. Das sieht super geil aus. Das hatte so ein bisschen Cronenberg-esque, aber halt auch nicht genug. So ein bisschen Alien-Vibe war auch mit so drin.
Cosmic Horror,
genau.
Ja. Das klingt eigentlich voll cool.
Ja, aber das kommt halt nur so zwischendrin ganz wenig vor.
Die Story ist halt wirklich langweilig.
Ja, das geht halt darum, dass es so ein Machtkampf gibt an diesem Hafen, wo jemand irgendwie alles übernehmen will. Aber die Schmuggler, die davor waren,
und
die fanden das nicht so cool.
Beide irgendwie. Und dann muss, natürlich gibt es Verrat. Und es gibt eine riesige Box voller weißem Flüssigkeit. Und das sieht ein bisschen komisch aus, soll es aber nicht sein. Und das macht es auch ein bisschen weird.
Das sieht einfach. Nee, sieht einfach
aus,
eine Schatztruhe voller Sperma. Sorry.
So sieht es aus.
Es sieht einfach so aus.
Sie tropft halt so flüssig.
Das ist alles ein Film.
Ja, ich habe gerade noch gedacht,
also, wenn sie,
aber jetzt
wenn sie,
bin ich gerade so.
Wenn sie halt ihren Job erledigt, dann läuft aus ihrem Kopf so eine milchige Flüssigkeit. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Alien, wenn
ja, genau.
Eine, was, die Flüssigkeit, die an den Ruinen drin ist.
Da haben wir, ich habe auch direkt gedacht, so, hey, ist das ein Anschluss?
Ist ja, hier ist das eine Maschine oder so? Okay, also, und dann tropft sie das in die. Passiert? Und dann also, tropft sie das in die. Sie sammelt das in so eine Box, wie so ein Weirdo auf Reddit.
Ja, und ich glaube, das, so das, was mich am Film dann am Ende so am meisten gestört hat, war auch, der war also. Bier ernst, da gab es überhaupt gar ja keinen so Comic Relief.
Finde ich gar nicht so
aber
schlimm.
Aber dann halt, aber weißt du, ich bin halt viermal eingeschlafen, da hätte man zwischendurch so.
Da waren die Witze halt zu. Als du geschlafen hast, wurden die Witze gerissen.
Achso, okay. Ja, gut. Nee, dann gesagt, oh, guck mal, eine Box mit also, Sperma.
Also optisch wirklich toll, wirklich toll, aber irgendwie.
Es war nicht meins. War aber auch nicht ich habe ein paar Leute auch gehört, denen hat er richtig gut gefallen, aber es ist nicht meins gewesen.
Verstehe. Aber das erinnert mich an so einen Film, den ich auch, glaube ich, mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe oder auf einem anderen, auf dem hier Kölner Filmfest.
Köln Filmfest.
Manchurian Tiger, kennt ihr den?
Nee. Ich hab's gehört, aber nicht gesehen.
Okay, weil das ist so ein Running Gag bei mir auch und meinem Freund, weil wie immer, wenn so ein Film so richtig langatmig und nicht gut zu verdauen ist, dann sagen wir, ah, wie Manchurian Tiger, weil das ja. ist so ein Film, das war so, also kennt ihr diese Filme, wo man wirklich froh ist, es tut mir sehr leid, dass er irgendwann vorbei ist.
Der hat sich angefühlt wie 4 Stunden.
Oh, das ist schlimm, ja. Das, ich finde, wenn auch jede einzelne Einstellung 5 Minuten weilt und das ist auch so eine
Hast sehr du mal Stalker gesehen? Geschichte.
Ey.
Aber ich finde, Stalker ist ja was anderes.
Ja, aber hallo.
Würde nur Marius ärgern.
Ja, da siehst du ja auch viel, aber ich finde da, das war dann auch nur lange Einstellungen, wo Leute so Motorrad fahren in so einer Wüste und ich war so, oh Gott, ich will hier raus. Okay. Naja.
Vielleicht hat das was mit Tieren zu tun, ne? A Whale, Manchurian Tiger.
Stimmt.
Ja, bleiben
wir. Jonas Thesen über Filmtitel, immer wieder gut.
Ja, ja. Da war auch wieder Sand gerade. Und wir kommen jetzt aber wieder zu Wasser und Tieren, denn ich habe noch einen Film gesehen, der wurde von Matthias vom Fantasy Filmfest als Trash angekündigt. Und ich dachte so, kann ja lustig werden. Und zwar Mermaid. Es gibt viele Filme, die so heißen.
Es gibt wirklich viele. Und das, ich habe auch das Gefühl, es liefen schon ein paar Mal auf dem
Mermaid. Ist ein Film und beim Fantasy Filmfest gibt es ja ganz oft so Kommentare von den Regisseuren oder FilmemacherInnen, die den Film gemacht haben, auch hier. Und so, und das steht auch im Titel des Films so: eine Hommage an Florida. Geht um wieder einen Loser-Typen, der auch wieder ein Kind hat. Und sich nicht richtig drum kümmert. Und
er wird in Florida eingesperrt.
Und er
er ist der Florida-Man.
Ja, er findet eine Meerjungfrau.
Hä, hey, das klingt voll cool.
Es ist keine Ariel-Meerjungfrau, sondern es ist wirklich ein Monster mit
mega cool.
Reißzähnen und wirklich so Schuppen und so ein Kram. Und
ich liebe das, das ist so dieses The Lighthouse-Ding. Ich mag das voll, wenn man
Frauen so aber weniger mysteriös. Darstellt. Also das Ding ist, der Film ist aber wirklich günstig, weil du siehst, sie hat vorne so lange spitze Zähne und du siehst halt so, dass die sich so biegen, weil sie aus Gummi sind und so ein Kram. Also, aber trotzdem, der Rest ist trotzdem ganz gut und der Look ist halt auch, heutzutage ist das halt gut, das sieht alles nicht mehr so wie VHS-mäßig aus, ist schon okay. Aber der Film ist auch irgendwie boring, weil ja, ich weiß nicht. Der hat dann so Probleme mit so anderen Gangstern und einer von denen wird gespielt von Robert Patrick. Man kennt ihn aus Terminator 2 als T-1000.
Ich habe gerade seinen Blick nachgeahmt.
Ja, oder man kennt ihn aus in Sopranos spielt er auch mit. Und er ist halt inzwischen auch ein bisschen gealtert und er spielt halt so einen Typen viel zu viel gebräunt, viel zu viel in der Sonne gewesen, in Florida halt. Ja, und jetzt geht's darum.
Was hat es mit der Mermaid auf sich?
Also, die hatte halt in seiner.
Sind die befreundet?
Nee, die Mermaid kann auch nicht sprechen, sonst ist es halt einfach wie so ein wildes Tier quasi. Und er hält die jetzt quasi in seiner Badewanne, peppt die ein bisschen auf, weil die verletzt ist, gibt ihr auch so Tabletten die ganze Zeit und fängt irgendwie so eine Beziehung mit ihr an. Also, jetzt.
Ist nicht, das Shape of Water
Teil 2? Nee, nicht auf sexueller Basis und doch irgendwie nicht so. Also, er ist so ein Weirdo und nimmt diese auch mit zur Kindergeburtstagsparty seiner Tochter, verkleidet die, also zieht er halt so eine verkleidet die halt, setzt die in so einen Rollstuhl, zieht er halt so Tücher drüber, dass man sich so erkennt. Und dann nimmt er die mit auf diese Geburtstagsparty von der Tochter und auf einmal kotzt halt diese Merkmal so schwarzen Schleim aus und alle drehen durch und sonst irgendwas.
Also ist es dann eine romantische Intention?
Nee, von ihm irgendwie ist das so eine weirde parapsychologische, soziale irgendwas Beziehung. Also dann kommt auch irgendwie noch dann der Mermaid, so ein anderer Mermaid-Typ, glaube ich eher, die dann seine Partnerin retten
oder
sowas. Und dann kommt es halt dazu, dass Robert Patrick, der so diesen Bösewicht hin, weil er ihm Geld schuldet, dann diese Mermaid dann entdeckt und klaut und quasi versteigert. Und dann kommt es zu einem ganz weirden Ding, dass irgendein reicher Typ diese Mermaid kauft und einfach lebendig essen will, weil das finde ich cool.
Was?
Also, Film muss man dabei also dieser, das ist so ein typischer, ich würde mal sagen, ist ein bisschen so ein Stoner-Film vielleicht auch. Ja, so ohne dass er gekifft wird. Da wird eher mit Tabletten gearbeitet aber, und Koks. Ja. Aber ist irgendwie der, ist das ein Stoner-Film.
Ist der auch so ernst?
Der soll, glaube ich, auch super witz sein, durch seine übertriebenen Sachen. Also, wenn er die halt da. Keine Ahnung, habt ihr Gremlins gesehen? Zwei, wenn sich die Gremlins halt so wie Menschen verkleiden mit so einem Lippenstift und so eine Brille aufsetzen und sowas. Und wenn diese Monster-Mermaid halt da sitzt und wie so eine alte Oma drapiert ist. Und dann sagt, das ist meine neue Freundin. Sie ist paralysiert und ich spreche ihre Sprache nicht. Und dann steht halt der neue Freund von seiner Ex-Frau da und so, okay, that's fine. Und dann gibt's halt auch so, keine Ahnung, so eine Intervision für den, dass er halt sich besser um seine Tochter kümmern soll. Also es ist ein ganz weirdes Ding, aber er ist einfach ein, er ist okay.
Ich habe jetzt viel geredet für einen Fiebertraum für
mich. Ja, das war aber auch so, also ich weiß nicht, der war auch zu lang und endet dann, also sehr, sehr atypisch, nicht sehr atypisch, sondern sehr typisch sogar. Oh. Also
schade, ja. Bei der Prämisse hätte man ja auch mal wirklich was anderes machen können.
Ich muss ja sagen, ich bin ja großer Hook-Verteidiger. Aber Hook hat mit die schlimmste Meerjungfrauenszene in der kompletten Filmgeschichte.
Ich kann nicht
mehr. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Irgendwann wird ja Peter Pan, gespielt von Robin Williams, über Bord geworfen. Ja. Und quasi er hat, ich glaube, er hat was am Bein, dass er halt, dass er
ertrinken
soll. Ja. Und dann kommen so drei Meerjungfrauen zu so roten und blauen und gelben Haaren. Und küssen ihn und geben ihm dadurch quasi so Sauerstoff. Das ist die Fantasie mit Steven Spielberg mal ganz kurz so ein bisschen durchgegangen.
Ja.
Mhm. Also Hook hat schon so ein paar weirde sexual Momente.
Mhm. Ja. Ja, und übergriffig auch. Oh, ich bin Peter Pan, jetzt
küsse dich.
Ich küsse dich jetzt. Und deine Oma guckt zu und lacht. So, wow, das ist Peter Pan. Okay, aber das waren meine erwähnenswerten Filme vom Fantasy Filmfest. Habt ihr noch was?
Nee.
Ich kann auch gerne mal
zu den Starts übergehen.
Der
erste Start, der könnte eigentlich auch ganz gut aufs Fantasy Filmfest passen, weil diese Woche startet die vierte Staffel von Love, Death and Robots, beziehungsweise es heißt diesmal Love, Death and Robots Volume 4 oder Volume 4, wie der Amerikaner gerne sagt.
The American. Ja, okay.
Ja, genau. Und es gibt 10 neue Folgen. Und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Die letzte Staffel, die dritte Staffel, fand ich extrem gut. Das fand ich mit die beste Staffel, die bisher rauskam. Da waren wir uns, glaube ich, auch alle einig.
Es wurde wieder besser, weil es
wurde wieder
so einen Downer gehabt. Die erste war super. Dann, also ich glaube, die erste war, oder?
Ja, genau.
Es läuft ja schon ewig.
Für alle, die nicht wissen, was es geht, es sind Kurzfilme und die sind alle animiert. Und die haben alle irgendwas mit Fantasy oder Science Fiction.
Oh, Science
Fiction. Ich drift ins Englische ab.
Ja, auch, aber auch manchmal so Flüchte. Gab es auch so Folgen mit so einem Wal und sowas. Also.
Es geht auch um Fantasy und Horror. Also es kommt immer auf die Folge an. Ja. Das ist das Kreativste, was man sich so anschauen kann, finde ich, auf Netflix.
Ja.
Ich finde auch, dass da einzelne Folgen so gut geschrieben sind und in sich sehr funktionieren. Und das sind dann meistens nur so 20-minütige Episoden. Mhm. Also ich finde, meine Lieblingsfolge ist auch immer noch aus der ersten Staffel diese Gestaltwandler-Episode.
Oh ja.
Die ist sehr toll. Mhm. Und da werden auch voll oft neue Animationsstile ausprobiert,
was
begrüßenswert ist.
Ich glaube, wir waren letztes Mal Fan von dieser Krabbenfolge.
Da diese Schiff,
wo diese Monsterkrabben dann auftauchen. Mhm.
Ach, das ist auch so diese Cthulhu-mäßige Monsterkrabbe in dem Schiff. Und die Folge wurde auch von David Fincher inszeniert, der ja zusammen mit Tim Miller, glaube ich, die ganze Serie auch produziert. Ja,
Tim Miller war's. Genau, da waren so ein paar Sachen, die ein bisschen enttäuschend sind. Also wenn da gibt es zum Beispiel diese Folge, wo so ein riesiger Mensch am Strand angespült wird und da langsam verrottet dann.
Ja. Riesenfolge, ja.
Genau, und das war so, das hatte eine so tolle Ausgangssituation, aber war dann irgendwie für mich fand
ich das nicht mehr so. Aber ich meine, ne, dann hast du halt mal eine schlechtere Folge dabei, aber die ist halt auch innerhalb von 10 Minuten dann fertig.
Genau.
Dann siehst du dann, also gerade die dritte Staffel, die hatte echt extrem viele gute.
Also ich freue mich voll drauf.
Freue mich auch sehr.
Ja.
Werde ich mir direkt reinfahren.
Ja. Ich mag auch dieses Konzept, einfach so viele Kurzfilme. So. Also ne, das hat ja mit Black Mirror so ein bisschen bei Netflix angefangen. Mhm. Love, Death and Robots ist ziemlich gut. Es gab noch eine Electric Dreams, Kurzgeschichten,
Amazon, ne?
Ja, von
die, wo Kevin, es um so Spiele geht, Dick. Ne?
Okay. Nee, das ist Secret Level.
Ach so,
Electric Dreams ist fast auch schon 10 Jahre alt und das waren von Philip K. Dick.
Ja.
Kurzgeschichte.
Dick.
Die ganze Zeit Dick.
Ja.
Der Dicke.
Und genau, dieses Jahr kam ja auch Secret Level raus.
Ja.
Dieses Jahr?
Ich weiß nicht mehr.
Oder letztes Jahr.
Oder
letztes Jahr.
Das war dieses Jahr.
Oder vorletztes Jahr, niemand hat es gemerkt.
Es war dieses oder letztes
Shadow
Jahr.
Shadow Drop.
Ich
freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist schon gestartet, wenn dieser Podcast rauskommt, nämlich am Donnerstag. Es ist schon gestartet. Und eventuell reden wir nächste Woche drüber. Ich weiß nicht, ob der Plan noch steht. Aber eventuell reden wir nächste Woche über die Folgen ein bisschen en detail, wie der
Franzose.
Wie der Franzose sagt.
Ja, so bilingual
heute. Heute ist einfach alle Sprachen dieser Welt.
Ja, stimmt. Indonesisch hatten wir auch schon.
Ja, genau. Jetzt müssen wir noch irgendwas sehen. Ja, drop mal englische Sprache.
Kumtikiame. Rumänisch.
Si. Was heißt das?
Wie heißt du?
Jonas.
Ich hätte gerne einen Spieler von Lenny, wie er fließend Spanisch spricht. Bien.
Ja, es ist aber ist nicht die einzige Roboter-Serie, die diese Woche startet.
Das ist richtig. Der Zeitgeist ist das.
Murderbot auf Apple TV Plus, unter anderem mit Alexander Skarsgård, der diesen Murderbot spielt.
Heute ist voll der Skarsgård-Tag, ne?
Stimmt.
Wir haben 3 Skarsgårds heute.
Skarsgårds.
Ja.
Hey, wer ist der Dritte? Ja. Ah, Stellan.
Ja, der Ältere.
Stimmt. Ja.
Stellan, der Ältere.
Ich bin nur noch Gustav.
Wo sieht man den?
Vikings.
Ja, ah, ja. In Vikings. Können wir nochmal über Vikings reden?
Heute nicht.
Nee, bitte nicht.
Kannst du Vikanisch sprechen?
Leider nicht, nee. Okay. Aber ich finde, dieser Mörderbot.
Die Sprache der Wikinger.
Vikanisch.
Vikanisch, ah, okay. Ja.
Ich finde, das ist so ein Titel, der nichts übrig lässt für so die Fantasie.
Der heißt aber so, glaube ich, der Dude. Mörderbot.
Um was geht's denn eigentlich?
Es geht um eine Gesellschaft, in der halt Roboter Teil der Gesellschaft sind, aber keinen freien Willen haben, außer der von Alexander Skarsgård gespielte Mörderbot. Und der muss das irgendwie verbergen, dass er einen freien Willen hat, weil das eine Gefahr für ihn ist. Ja.
Das basiert auf Büchern, The Murderbot Diaries von Martha Wells. Das klingt ganz cool.
Ja.
Ich habe jetzt ein bisschen über den.
Ich habe so gehofft, dass einer hat, jetzt ist jemand von euch gelesen, vielleicht ihr seid die Büchermäuse.
Wir sind die Büchermäuse.
Ja, ihr seid die Büchermäuse.
Können lesen.
Ich kann nicht lesen, doch.
Nee. Bücher sind für mich Opfer.
Leider nicht.
Du kannst nicht lesen.
Ich habe die Bücher nicht gelesen.
Ach so.
Aber ich kann.
Aber vielleicht ist das ja dann.
Ich habe nichts von Martha Wells gelesen, sondern nur von H.G. Wells.
Ich auch, das stimmt. Vielleicht sind die verwandt. Wells. Vielleicht sind die alle miteinander verwandt. Die Wells.
Die Wells.
Das sind die Old Wells.
Ja.
Okay, es kommt aber noch was. Und zwar Hurry Up Tomorrow. Und eigentlich ist das jetzt so ein Lenny-Ding, weil das ist ein Musical. Ein Musical-Thriller. Es geht um den Musiker, der kein Sleep gettet und dreht fast durch und trifft dann, wie sollte es klischeehafter anders sein, eine mysteriöse Frau, die dann, durch die dann seine Wahrnehmung komplett auf den Kopf gestellt wird.
Aber so der Musiker, ach so, okay.
Der Musiker wird gespielt von
The Weeknd.
Weil ich habe gerade, ich habe nicht gemerkt, dass The Weeknd Teil des Casts ist. Und dann dachte ich so, hä, wieso heißt der Musiker so wie The Weeknd?
Nee, der Musiker heißt Abel Tesfaye.
Das ist der bürgerliche Name von The Weeknd.
Ach so, weil der heißt auch so in der Serie.
Ja.
Oder beziehungsweise in dem Film.
Mhm.
Das ist sehr verrückt. Ich wusste nicht, dass The Weeknd noch einen Namen hat.
Nee.
Der heißt The und Weekend.
I don't care.
Oder er heißt The Week und sein Nachname ist End.
Auf jeden Fall ist es ein Musical-Film.
Und also es spielen ja relativ bekannte Namen.
Jenna Ortega.
Und Barry Keoghan.
Ja. Und ich finde, das, was für mich denn. Ich bin hier der Anti-Musical-Guy, ne? Aber warum ich den Film auf jeden Fall schauen werde, ist ein Name, der auf dem Regiestuhl steht.
Ja.
Nämlich Troy Edward Charles. Der hat unter anderem gemacht It Comes at doch, It Comes at Night. Right. Und auch Waves, der vor ein paar Jahren in die Kinos kam, den ich extrem gut fand, den ich immer wieder empfehle. Ein richtig toller Film. Habt ihr den gesehen?
Nee, ja, aber It Comes at Night ist, glaube ich, auch auf Fantasy-Film
war gelaufen. Auch auf Fantasy-Film.
Habe ich da gesehen, ja.
Ja, genau. Genau. Deshalb die ersten zwei Filme von ihm sind sehr gut. Deshalb Hurry Up und Hurry ins Kino, um Hurry Up
Ding Horror ist halt
das dein Mermaid-Ding hat mich voll, hat mein Gehirn irgendwie so kaputt gemacht.
Hat sich reingefressen mit den Plastikzellen. Ja. Allerdings, ne, The Weeknd war, wie hieß die?
The Idol.
Seitdem, da war ja so, ist er ein bisschen verbrannt für Leute, die Qualität wollen.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich ihn nicht mehr anschauen kann, ohne ein ungutes Gefühl zu haben. Deswegen, weil ich ihn auch echt da hassen gelernt habe in The Idol. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch eine Rolle von ihm angucken kann. Aber
ich habe es zum Glück nicht geschaut.
Ja, das tu's nicht. Tu's nicht. Es kann dir vieles versauen.
Ich habe nur
unter ausnahmsweise anderem seine Musik. Ich kann auch seine Musik nicht mehr hören, ohne dass ich an diese eklige Rolle von ihm denken muss.
Okay.
Weil er ja auch viel mit entschieden hat in der Serie und ich das sehr verwerflich finde. Okay. Aber hey, ich will dir jetzt Hurry Up Tomorrow nicht für dran halten.
Startet, beziehungsweise ist gestartet am 15. in den Kinos.
Schön.
Cool. Dann kommen wir jetzt zum großen, großen Thema, oder?
Gombal dem Go, Walen, Meschka, Deb Molimun.
Ich dachte, du guckst es jetzt nicht nach. Ich habe nicht gesehen, dass du dein Handy offen hast. Und dann dachte ich,
jetzt hast du verraten, dass Jonas das nicht auswendig konnte.
Ja, die meisten gucken doch eh uns visuell zu, oder?
Man guckt.
Ja, die meisten.
Wir gucken uns visuell. Heute sind wir wirklich Sprachakrobaten. Kommen wir direkt zum. Ich spoilere es direkt zu einem meiner Serienhighlights dieses Jahr. Andor Staffel 2.
Zu dem Serienhighlight überhaupt dieses Jahr.
Findest du?
Ja, ich bin froh, dass ich jetzt endlich.
Es kommt ja noch was, aber ich finde, hier wurde gerade was präsentiert, was unfassbar gut ist. Wir sind, glaube ich, alle Fans von Staffel 1 auch gewesen, die 2022 rauskam. Ja. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, als Andor angekündigt worden ist, habe ich ganz flatt gesagt, ich brauche das nicht.
Was für eine Scheiße.
Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und,
ich weiß noch, wir haben damals diesen Podcast gemacht mit Eve, wo wir so kommende Serienprojekte besprochen haben. Und ich so, ja, Cassian Andor, nee, juckt mich hier. Ey, Obi-Wan Kenobi, mega geile Serie. Boba Fett, cool.
Man weiß, das Learning daraus wird nie wieder was sagen, was noch nicht rausgekommen ist. Nein, Quatsch. aber Andor, Staffel 2 ist jetzt rausgekommen. Wenn der Podcast rauskommt, sind auch die letzten drei Folgen am Mittwoch gestartet auf Disney+. Und ja, damit ist die Serie tatsächlich auch abgeschlossen. Und Jonas hat auch eine Kritik gemacht dazu.
Ja, genau. Ich habe das schon das ist schon ewig her. Ich habe gefühlt, dass wir hatten die Screener. Ich habe das als einziges gesehen. Und ich hatte wirklich so einen richtig ekligen Redebedarf. So, jetzt musste ich anderthalb Monate warten, um das mit euch endlich. Diesen Redebedarf stillen zu können. Aber ja, Xenia, wie fandst du denn jetzt, also, ne, bevor wir jetzt in den Spoiler-Teil abdriften, wie fandst du denn die zweite Staffel?
Ich habe ja die erste Staffel auch gesehen und hatte mir leider im Vorhinein nicht noch mal eine Zusammenfassung angeguckt, weil ich war so, ja, ich habe dann das noch alles
erfahren. No way.
Weiß ich nicht, mir reicht dann diese von Disney vorgeschaltete Zusammenfassung, die ja noch mal die Main-Handlungspunkte für uns zusammenträgt. Ich habe es bereut, weil ich musste reinkommen wieder. In den ersten zwei Folgen hatte ich Probleme mitzukommen und war dann so, okay, wer war das nochmal? Weil ich ja auch ein casual Star Wars-Fan bin und jetzt nicht so genau weiß, okay, ne, Rogue One habe ich auch gesehen und ich kenne auch die Figur Cassian Andor natürlich, aber das war es auch schon. Also ich war da jetzt nicht noch mehr so, okay, wer ist noch mal diese Senatorin und
Mon Mothma.
Ja, genau. Kenne ich natürlich auch vom Namen, aber ja, das ist dann aber schnell verflogen. Ab der dritten Folge war ich sehr drin. Ich fand die richtig gut schon. Und dann ab Folge 8, 9 war ich so beeindruckt. Also ich war wirklich, ich habe noch mit einem Kumpel geschrieben, der auch krasser Fan ist von Andor. Und ich habe ihm wirklich geschrieben nach Folge 9. Ich habe den Fernseher angerufen. Ich war wirklich so, oh mein Gott, das ist so gut. Die haben das geschafft, echt epische Szenen zu inszenieren. Also die hauen auch wirklich nach jeder von diesen drei Folgen, die gleichzeitig rauskommen. Da gibt es ja dann auch immer wieder Zeitsprünge. Am Ende von jedem Zeitsprung gibt es ein episches Finale. Ich habe gefühlt jedes Mal gedacht, es könnte ein Staffelfinale sein. Und jetzt, wir haben ja alles gesehen. Also jetzt am Mittwoch diese Woche kamen ja die letzten drei Folgen raus.
Ja, das hat aber auch einen Grund, warum das so ist, weil ursprünglich war ja geplant, dass jeder quasi jedes Jahr, was da gezeigt wird, jeweils eine Staffel bekommt. Das heißt, eigentlich hätte es 5 Staffeln gegeben, mit jeweils einem Jahr, das abgedeckt wurde. Und das wurde jetzt halt komprimiert. In der ersten Staffel wurde das quasi noch so gemacht, so ein Jahr abgebildet. Und jetzt in der zweiten Staffel haben die quasi die restlichen 4 Jahre immer so 3 Folgen jeweils gegeben. Und ich muss auch sagen, das habe ich auch in meiner Kritik gesagt, ich finde, da hat Disney auf jeden Fall aus seinen Fehlern gelernt, dass die jeweils 3 Folgen zusammen released haben, dass man jede Woche quasi so einen Film bekommen hat.
Ja, das stimmt, ja. Ich hatte auch Probleme ein bisschen mit den Zeitsprüngen, einfach auch aus dem Grund, man muss schon viel mitkommen bei Andor, man muss viel wissen, was ist davor passiert in der ersten Staffel und ein bisschen in der Lore drin sein, das habe ich teilweise gemerkt. Und natürlich gab es auch 1, 2 Folgen, die ich nicht so gelungen fand, von allen voran ein Tod. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon spoilern wollen, aber
gleich.
Der hat mich unbefriedigt zurückgelassen. Aber alles, was ab Folge 8, 9 passiert und dann danach, da war ich sehr begeistert. Und was mir immer wieder auffällt, die Dialoge sind so gut, die sind also wirklich auffällig gut, dass mir diese Sätze auch noch lange danach im Kopf bleiben.
Ja.
Und ich hatte ich lange nicht mehr bei einer Serie.
Vor allem bei einer Sci-Fi-Serie und dann noch bei einer Star-Wars-Serie.
Eben.
Ja. Ich finde auch hier, das ist genau das Star Wars, was wir zumindest alle wollten. Ich glaube tatsächlich, wenn man ein bisschen jünger vielleicht ist und eher so auf so Jedi-Star Wars steht, ich nenne es jetzt einfach mal so.
So dann Dave Filoni, alles, was Dave Filoni geschrieben hat. So
weil das hier ist halt so, es spielt so viel mit unserer Geschichte und auch Gegenwart. Und es ist so, ja, so richtig, was Sci-Fi einfach auch sein soll. Beziehungsweise Star Wars Sci-Fi, ne? Das ist diskutabel, aber ich finde, das ist so ein guter Mix und auch die eben angesprochenen Folgen schon, das ist richtig krass und ich habe Kommentare im Internet gelesen von Leuten aus Frankreich, die gesagt haben, wow, das ist richtig krass, so vom Feeling her. Da kommen wir aber im Detail gleich nochmal ein bisschen drauf.
Also Foreman, meinst du?
Genau, ja. Genau, weil das ist, also das war Peak TV. Ja.
Sollen wir dann einfach direkt jetzt schon in den Spoiler-Teil wechseln? Deshalb, okay, hier Spoilerwarnung explizit.
Können auch einfach weitergucken jetzt.
Ja, genau. Ja. Guckt einfach weiter. Der erklärt euch jetzt die ganze Story, was passiert. Nein, also, wir werden nur über nicht über alles sprechen, aber so über, denk mal, unsere Highlights. Ja,
also, ich möchte nämlich direkt anfangen mit dem Highlight. Und das ist einfach die erste Folge direkt. Die beginnt auf so einem Testgelände des Imperiums. Wo Andor quasi so einen Prototypen TIE Fighter klaut.
Ja.
Und wenn er allein in diesen Hangar reingeht, dann steht dieser TIE Fighter. Es sieht so geil aus. Ich habe gesagt, ich brauche keinen, ich brauche einfach, das sieht so geil aus. Und es gibt, ich habe es auf TikTok gesehen, ich weiß nicht, ob es auf Instagram auch ist, der offizielle Star Wars-Kanal hat so Behind-the-Scenes-Sachen gezeigt, auch Interviews und wie sie es gedreht haben. Die haben diese Kiste gebaut, die steht da rum und es ist on-set, es ist nicht irgendwie digital. Klar, bestimmt noch hier und da was aufgepimpt, aber es sieht so mega gut aus, dass ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt schon tierisch Bock. Und vor allem, es ist halt nicht dieses glatt gebügelte und auch so weit realistisch, dass er halt in diesen TIE Fighter sich setzt und erstmal, scheiße, wie fliegt das Ding überhaupt?
Ja.
Und dass er halt erstmal damit rumcrasht. Und das ist, ich fand, der Einstieg war so mega gut.
Ich fand aber auch schon davor diese Szene mit dieser imperialen Technikerin, die quasi dafür verantwortlich ist und die der Rebellion helfen will und mit sich selber ringt und was er zu ihr sagt, wie er quasi das alles so ihr die Rebellion quasi so erklärt, wie er denkt, wie er fühlt mit dem Ganzen. Das hat mich so mitgenommen, das halt schon in den ersten 5 Minuten und dann so eine Figur zu sehen, die wir nicht kennen, die innerhalb von wenigen Minuten eingeführt wird, so nahbar zu machen und auch so das Imperium mal zu zeigen, sondern es gibt ja nicht nur die bösen Leute da, die alles böse wollen. Ich meine, gibt's ja, das sind ja die allerwenigsten, sondern das meiste sind ja Mitläufer oder Mitläuferinnen. Oder so. Das sieht man ja vor allem dann auch, da können wir nachher noch viel mehr drüber reden, bei Cyril Khan und Deirdre Miro, die für mich mit zu den besten Figuren in der ganzen Serie gehören.
Richtig. Ja, oder auch generell in Star Wars. Also ich finde, das ist die große Stärke von Andor, dass man sieht, wie die kleinen Leute in der Galaxis einfach mit dem Imperium oder mit der Rebellenallianz irgendwie sympathisieren, was so ihre Positionen sind. Auch einfach mal abseits von diesen großen Playern einfach sich auch Zeit zu nehmen für so diese kleinen Momente. Und ich finde das, deswegen fühlt sich die Serie auch so gut an und so echt, weil man einfach merkt, okay, das, also man merkt, wie sich das einfach herauskristallisiert hat und wie dann auch die Schattenseiten der Rebellenallianz sind und wie, was, wie, wie zerworfen die Leute sind, die Teil dieser Bewegung waren.
Weißt du noch, wie wir bei den Rings of Power-Folgenbesprechungen oder bei House of Dragon da sitzen und sagen, zeigt uns das Volk, zeigt uns die einfachen Leute, zeigt uns den Daily Struggle.
Das war ja bei Game of Thrones auch immer ein Highlight zu sehen, wenn es mal so richtig ins Volk geht. Und hier finde ich auch, und das hat ja auch schon Rogue One so ein bisschen etabliert, es gab ja so eine krasse Rede von Cassian Endor auch in Rogue One, wo er sagt, ne, also auch die, die Rebellion, da sind ja halt Leute drin, die auch wirklich böse Sachen gemacht haben, ne? Also, ne, ob das jetzt Auftragsmörder sind oder Diebstahl oder Revolution is not for the sane. Genau, und das ist halt, und das aber alle.
Is not for the sane.
Und
oh Mann, ich muss den Einsatz habe ich mir auch rausgeschrieben, weil ich den so toll fand. Wir sterben alle, bevor die Republik zurück ist, und doch sind wir hier.
We are the Rido Boy.
Und das ist so eine mini kleine Szene mit Saw Gerrera.
Und das, um das wir jetzt aufzugreifen, was du gesagt hast, halt, ne, diese Technikerin davon wegen, dass sie halt irgendwas macht, was sie vielleicht nicht 100% mit ihrem Gewissen vereinbaren kann, weil sie sagt, ich habe ja auch hier Spaß gehabt, ne? Also, ne, hier
Denkst
so, ja, aber es, du musst es halt durchziehen, damit es halt am Ende für was gestanden hat. Also dieses Ding so, ja, wir wissen, es ist nicht alles geil. Und ich finde halt auch, das ist halt, das ist eine Diskussion, die wir in unserer Gesellschaft ja auch irgendwie führen, ne? Also dieses so, okay, wie weit darfst du gehen? Was sind Grenzen, um Sachen zu schützen, um für Sachen einzustehen und sowas? Und das ist halt das Geile, weil man kann, wenn man will, hier richtig viel draus ziehen. Man kann es aber natürlich auch auf der Geschichts-, also intern, also auf der Star-Wars-Geschichtsebene einfach genießen, wie es ist, so Imperium gegen Rebellion mit den Höhen und Tiefen. Mhm. Und deswegen, ne, geiler Einstieg, technischer-wise mit dem TIE Fighter und dieser Dialog. Also, das holt mich, hat mich richtig direkt abgeholt.
Ja, ich finde, darum geht es ja auch bei so Cyril, wo du eben meintest, mit den Leuten, die dann Teil des Imperiums sind und die dann auch nur so ein kleines Zahnrad eigentlich sind. Also, es ist bei Cyril ja nicht unbedingt so, aber ich finde, er als Figur ist ja auch so spannend, weil er ja das symbolisiert, dass er so zerrissen ist, ein bisschen moralisch. Ja. Das war ja schon in der ersten Staffel so und das ist ja jetzt hier nochmal viel, viel mehr so später, weil er ja eigentlich auch versteht, dass das unmoralisch ist, weil er so eine Figur ist, die ja viel Wert auf so Ordnung legt und so Recht und sowas haben, weil er ja Teil ist von einer, also so einem System, was ja faschistisch ist oder was unterdrückt, aber auch ja Regeln die ganze Zeit einhalten will. Ja. Und er checkt schon, dass das die ganze Zeit gegen den Regeln geht und er lernt dann in Gorman ja auch viele Leute kennen, die ihm so sympathisch sind. Und ich finde, das war so krass zu beobachten in der zweiten Staffel, wie er so langsam aber sicher diese Fassade bröckelt.
Ja,
aber
vor allem so dieses, ne, bei ihm hat man so richtig das Gefühl, dieser Mensch ist so tief in das Imperium indoktriniert und dass er das halt langsam so aus dieser Welt ausbricht. Und was ich halt finde, was sie in der zweiten Staffel auch noch super hinbekommen haben, ist, dass es ja nicht nur auf der Ebene ist, wie er so indoktriniert ist, sondern halt auch so auf so einer persönlichen Ebene, was ihn zu dieser Figur gemacht hat, so diese Beziehung zu seiner Mutter. Und dass er eigentlich so dieses Einzige, auf das er eigentlich hinaus will, ist, er will Anerkennung bekommen. Und da gibt's auch diese eine Szene, die fand ich auch so gruselig, wo er dieses Lob bekommt von diesem, ich weiß gerade nicht mehr, wie der ISB-Offizier heißt, quasi dieser Chef von dem ISB. Der sagt ihm, good work, Cyril. Und er sagt dann später so zu Deirdre, das kann ich sagen, dass das der beste Tag in meinem Leben war. Da hat es mir wirklich so die Nackenhaare aufgestellt. Ja. Weil einerseits, du freust dich so für ihn, dass er so das erreicht hat, was er haben will. Aber andererseits ist das halt auch so traurig.
Ich hätte gerne so ein, bei What If Star Wars, so Cyril und seine Mutter bei Imperialer Sucht Frau.
Imperialer Sucht Frau.
Und ich finde,
Schwiegertruppler gesucht.
Von ihr redest, ist ja auch eine spannende Figur, weil sie ja auch dieses Böse, also diese Frau, die sich irgendwie behauptet in so einer Männerdomäne, aber trotzdem dann auch versucht, genauso schlimm zu sein. Also sie ist ja dann auch
ein
Symbolbild von so einem Girlboss so ein bisschen. Mhm. Und ich finde, sie dominiert ja Cyril auch, genauso wie seine Mutter ihn dominiert. Also ich finde, das war auch es ist einfach eine gute Figurenkonstellation, um dann eine spannende Geschichte zu erzählen. Also es hat die Serie sowieso schon in Staffel 1 angelegt, aber das hat jetzt so in Staffel 2 so die ganzen so Früchte von so dem Character Development.
Und sie hat teilweise noch mehr Tiefe bekommen. Ja, also ne, da wird ja diese eine Szene, diese Dinner-Szene, die hat mir auch die Schuhe
mit der Mutter,
ausgezogen.
Wenn sie die Mutter quasi, genau, wenn sie sagt, kennenlernt, wie es läuft.
Genau, nee, aber auch schon Sarah davor.
Auf dem Bett liegt und weint.
Nee, auch so davor, dass du halt merkst, so, was hat Deirdre zu dem gemacht, was sie jetzt ist, dass sie halt, dass sie keine Eltern hatte, dass sie selber sagt, dass das Kriminelle sind und dass sie in einem Imperial-Kinderblock aufgewachsen ist.
Und dass das gut war.
Weil dass es gut war.
Also, das ist, zeigt ja auch dieses Perfide, ja. Ne? Dieses, es ist okay, keine menschlichen Bedürfnisse erfüllt bekommen zu haben, ja. Weil man weiß ja nicht, was man verpasst hat. So, oh, that's ja. not how it works. So, oh
und ich finde, wenn Serien und Filme es schaffen, Antagonisten so vielschichtig zu zeigen, dass man nicht ja. so denkt, so, boah, ey, verreck einfach, sondern wäre dein Leben so ein bisschen anders verlaufen, dann wäre es vielleicht gar nicht so geworden.
Und Andor hat es ja gerade mit Cyril gezeigt. Also das Ende von Cyril ist halt auch so, das ist, ich, wow. Also ne, man will so, boah, man, der ist so, okay, läuft er vielleicht doch über, ne, wird er vielleicht ein Guter?
Ja.
Und dann ist er ja nicht. Und dann wird ja quasi diese Brücke geschlagen, die Klammer wird geschlossen, indem er Andor wieder trifft. Und wenn Andor sagt, wer bist du eigentlich?
Das ist ja.
dieser finale Schlag in seine Fresse.
So heißt die Folge auch, ja. Who are you?
Ja,
ja, und ich finde, das zeigt ja auch nochmal, wie eigentlich ja unindividuell er ist. Also es ist ja die ganze Zeit Thema bei ihm, dass er ja, die ganze Zeit so sagt, so, also so er agiert ja gar nicht als Individuum. Und das ist doch auch irgendwie so eine Szene mit so diesem Anführer aus Gorman, wo er sagt, ah, das wäre ja mal was anderes, wenn du handelst, wenn du hier bist als Privatperson, also wenn du wirklich als Cyril hier bist gerade und nicht als Offizier vom Imperium. Oder ist er überhaupt Offizier? Ich weiß gar nicht, was sein offizieller Titel ist. Aber ja.
Das ist irgendein Bürokrat, Junge.
Ich glaube, der ist genau,
ich glaub, der hat keinen militärischen Rang.
Genau, ja. Und ich finde, das es hat ja auch voll viele Anleihen mit so anderen faschistischen Systemen, also zum Beispiel auch das Nazi-Regime, also da geht es ja. bei Kinderblock und so, das spielt da ja schon so ein bisschen drauf an. Und ich finde, das hat die Serie richtig gut abgebildet, weil das einfach genau dieses, so dieser Mix aus so, ne, es ist ein Sci-Fi Stoff, aber trotzdem kann man da viel auf das jetzt oder auf unsere Geschichte übertragen. Ja, also ich finde aber alles, okay, können wir kurz über Gorman reden? Weil ich bin.
Okay, ja, kommen wir zu dem Highlight. Ja. Also natürlich, Highlight. Französische Resistance, Zweiter Weltkrieg ist schon sehr offensichtlich, was das ist. Also auch alleine von, also ne, klar, die Sprache. Der Look des Ganzen, es hat halt diesen so 30er-Jahre-Outfit, also diese typische westeuropäische Stadt hat es so das Feeling und es ist halt auch dieser Untergrundkampf und dieses leicht Überforderte mit der Situation, nicht richtig vorbereitet zu sein und sowas und wow. Und das waren halt, wo Leute im Internet auch geschrieben haben aus Frankreich, so von wegen, boah, Gänsehaut und das ist halt deren Geschichte mit so Resistance und sowas und diesen Kampf, diesen quasi ja aussichtslosen Kampf gegen so eine Besatzungsmacht, die ja nichts Gutes im Schilde führt, halt auch nicht so, wir wollen euch einfach, ihr seid uns scheißegal, wir wollen euch einfach komplett ausbeuten, also beziehungsweise eure Ressourcen. Und das ist halt schon krass.
Und ich finde auch die Naivität von dieser Bewegung teilweise, dann symbolisiert ne, durch den Vater, also diesen Anführer, diesen, der ja auch dieses Schneider, diesen Stoffladen hatte, ich weiß gar nicht, wie er hieß.
Ja, ja, den kennt man. Der hat auch in Inglourious Basterds mitgespielt.
Ja, der spielt einen deutschen Nazi Soldaten. Gespielt. Ja, das ist der, den sie catchen und dann das Hakenkreuz einritzen.
Genau.
Oh, okay. Aber ja, ich finde, das war auch nochmal, hat ja dem Ganzen nochmal mehr Tiefe gegeben, weil dann gab es irgendwie diese beiden Parteien, wie das ja voll oft ist bei Revolutionen oder auch Revolten, dass du dann jemanden hast, der sagt, ah, wir müssen mehr so systemkonform sein und irgendwie nicht zu sehr, also auf jeden Fall Gewalt ablehnen. Also ne, das ist ja dann so ein bisschen Martin Luther King-mäßig. Also ich finde, da merkt man, dass ja, schon viel King, Gedanken gemacht wurde, wie man Revolution abbildet. Und das ist ja auch so tragisch dann, dass man schon merkt, okay, du bist dann da, du gehst da so naiver dran, du denkst, du kannst das so verändern, aber am Ende wirst du scheitern, weil die andere Seite so unterdrückend ist und gewaltvoll.
Was halt auch dann krass ist, weil dann kommt halt Unterstützung von außen, von, ich weiß nicht,
Endor. Endor kommt
ja
auch.
Endor kommt auch, aber hier die Cousine von.
Ach so, von Syntra und
ja, genau. Und sie ist ja quasi.
Ich bin das Faye Marseille.
Genau. Spielt auch in Dings mit, ne?
Bei Game of Thrones.
Ja, Game of Thrones.
Wife.
Und
Vel und Syntra.
Ja, stimmt, Vel, ja.
Sag schnell, sie hat die andere Polizistin in Adolescence gespielt.
Ja, Adolescence, stimmt. Adolescence ja.
Auf jeden Fall, sie ist ja quasi so die, sie kommt da ja als Expertin für Revolution hin und muss dann. Also kriegt ja also quasi so den Schicksalsschlag mit, auch volle Breitseite, als auch das hier wieder so gezeigt wird, okay, selbst die Figuren, die eigentlich so wissen, was sie tun, halt nicht davor gefeit sind, also harte Schicksalsschläge, nicht mal durchs Imperium gelöst kriegen, sondern einfach so durch die Unfähigkeit, beziehungsweise durch diesen Widerstand auf diesem Planeten, der einfach unorganisiert ist, beziehungsweise sich nicht an die Anleitung, wie ich schon sagen, Anweisungen hält. Das ist halt auch so dramatisch halt.
Das stimmt. Ich fand, das war so ein bisschen schade, weil das meinte ich eben mit, das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte das Gefühl, aus dieser Situation hat nicht das volle Potenzial wurde ausgeschöpft, weil ich fand, dass dieser Tod von Syntra, das ist ja auch eine Figur, die wir seit Staffel 1 kennen und ich mochte die beiden sehr, sehr gerne. Ich fand das ein bisschen enttäuschend, wie schnell das abgefrühstückt wurde. Ach so.
Ja.
Weil sie so richtig schnell dran glauben musste und ich das Gefühl hatte, die Situation vorher war ein bisschen konstruiert. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet.
Ja, also ich hätte gern mehr von den beiden gesehen, dass man noch mehr mitleidet, wenn das dann halt passiert.
Eben,
also, ich glaube, das ist halt so einer der Gründe, das hätte dann das gerechtfertigt, dass es so eine komplette Staffel gewesen wäre. Aber ich glaube auch, ne, andererseits kann es sein, dass dann andere Sachen so zu doll in die Länge gezogen worden wären.
Ich glaube halt, das sollte halt einfach nochmal zeigen, also von wegen, also die Rede, die sie auch quasi dann hält, oder dem vorher zu finden, das begleitet dich jetzt dein ganzes Leben, dass es einfach nochmal unterstreichen sollte, was die Leute da machen bei der Rebellion, dass das halt nicht spurlos an denen vorbeigeht, sondern das tragen ja die ganze Zeit mit sich. Und sie müssen, also aus ihrer Sicht ja, also auch schreckliche Dinge und Leute und töten und auch Kollateralschäden mit in Kauf nehmen, also wenn die halt da irgendwelche imperialen Panzer in die Luft springen, dass da eventuell auch ein paar Zivilisten dran nebendran stehen oder vorbeigehen und mitsterben.
Mhm.
Ja,
das stimmt. Aber ich fand auch, was du gesagt hast, somit, dass das die spurlos an den Leuten vorbeigeht, das finde ich auch so einen großen Pluspunkt. Generell so diese, dass diese Serie so konsequent ist, auch mit den Ereignissen, was die mit Leuten machen. Du siehst das ja jedes Mal, wenn irgendjemand stirbt, du siehst es in den Augen von Andor, was es mit ihm macht. Und dass es ihn aber quasi, ne, er ist mega traurig, aber es bestärkt ihn immer noch mehr, weiter in der Sache weiterzumachen. Und zum Beispiel auch sowas, damit hätte ich niemals gerechnet, dass in der ersten Staffel wird ja Bix gefoltert mit diesen Schreien von dieser Spezies, was auch schon so eine krasse Szene war. Und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Dr. Gorst, der das getan hat, dass der nochmal vorkommt und dass sie so mit diesem Trauma zu kämpfen hat und dann in Coruscant Drogen nimmt, vom Fernseher sitzt und so komplett nicht damit zurechtkommt. Und sich am Ende dann natürlich auch noch an Dr. Gorst rächt, um wieder so ein bisschen klar zu kommen. Aber ne, dass das dann halt, keine Ahnung, bei den großen Star Wars-Filmen, da wird dann halt mal ein Todesstern in die Luft gejagt, wo man halt so denkt, okay, das sind halt auch 1 Million Menschen drauf. Ja. Aber das wird dann auch mal, bei Mandalorian wird das mal so angesprochen, hey, da war mein Freund drauf und sowas, aber das wird nie thematisiert, aber das finde ich halt so toll an der Serie, dass das halt auch so, ich sag mal, kleine Sachen, wenn halt nicht 1 Million auf dem Todesstern sterben, sondern halt, wenn halt eine geliebte Figur stirbt oder ein geliebter Familienmitglied, dass das halt auch etwas mit den Figuren macht.
Ja, und das ist mehr grounded, ne? Also es geht dann immer um die kleinen Dinge und dann können die auch mehr Impact haben im Großen und Ganzen.
Und das ist ja fast für jede Figur, ist das ja eine tragende Sache. Also auch für Lucien zum Beispiel, da zeigen sie auch dann die Vorgeschichte in Rückblenden so ein bisschen.
Das ist so das toll. Ist
halt auch so
und dieses, Claire. Ja.
Genau, dieses Kriegstrauma, also dass sie es eigentlich gar nicht wollen, aber dass sie ja dazu getrieben werden, dann Dinge zu tun, um das im Großen zu verhindern. Also wirklich diese schwere philosophische Frage, was rechtfertigt, also welche Mittel sind gerechtfertigt, um Frieden und Freiheit, das Freiheit ist ja auch das große Thema, was es bedeutet und was das Risiko dafür ist.
Und wie schwierig das auch ist, die unterschiedlichen so Abspaltungen der Allianz, also ob es jetzt so Saw Gerrera ist, der ja eher so extremer ist.
Der Dieselschnüffler.
Genau, Dieselschnüffler, ja, so kann man es auch sagen.
Ich finde es aber, das war doch dann quasi auch so diese Rido-Sucht, das ist ja dann in Rogue One, da muss ja die ganze Zeit an der Atemmaske.
Ja, aber es muss ja noch einiges mit dem passieren, glaube ich, weil Rogue One ist ja einiges zerstörter und das ist ja schon es ist ja der Übergang, ne? Da sieht man ja schon den imperialen Sternzerstörer, sieht man ja schon.
Ja.
Stimmt. Und das muss ich auch nochmal nachgucken, weil das war auch so eine Szene, wo ich war, okay, da wird mir jetzt, glaube ich, zu wenig eigentlich auch noch erklärt. Da muss man so ein bisschen drin sein. Da
musst du die auf die Tube drücken müssen.
War so eine Szene, die sich mir erstmal nicht erschloss. Ich so, was macht er da jetzt? Und weil ich einfach nicht mehr so viel im Kopf hatte. Und das waren so Szenen, wo ich gemerkt habe, okay, es wäre schon geiler gewesen, da einfach noch mehr Folgen zu haben. Aber das ist auch schon Meckern auf hohem Niveau, weil man, wie gesagt, merkt, dass sie schon die richtigen Akzente gesetzt haben und die richtigen Sachen ausgeführt haben und so. Genau, aber ich finde, das ist so spannend, weil er ja eher so ein extremer Flügel ist und dann gibt es aber viel Konflikt mit ihm, aber dann gibt es auch noch irgendwie Luthen, der ja auch nicht irgendwie mit den
da auf Yavin abhängt.
Ja, auf Yavin abhängen will. Und das ist ja so viel schwerer, alle Leute so an einem gemeinsamen Projekt arbeiten zu lassen und einer gemeinsamen Sache das Imperium zu stürzen, als das Imperium, was halt einfach so diese Ordnung hat und dann weiß jeder seine Position und die haben diese Hierarchie, aber die denen gleitet die Macht ja auch so langsam, aber sicher, weil sie nicht mehr so, weil sie merken, dass es einfach diesen Widerstand gibt. Also das ist ja, ja. So voll spannend.
Das hast du ja auch in den letzten Folgen, wenn dann quasi klar ist, okay, es gibt eine große Waffe, nämlich den Todesstern, und Endor halt versucht, quasi die Führung der Rebellion davon zu überzeugen. Und da ist dieser eine Typ, ich habe seinen Namen vergessen, aber in Rogue One ist der auch schon, dieser Schnöseltyp, der einfach da sitzt und sagt, boah, wie ich den hasse. Ich glaube, das ist der größte Widerling in der Rebellion. Weil ja, ich habe das Gefühl, weil alle so, ich habe so gedacht, so, ja, weißt du, alle, Endo ist die ganze Zeit irgendwie im Einsatz, muss wirklich Opfer bringen, und der Typ sitzt da so, wahrscheinlich irgendwie so ein Senatsbürschchen, wahrscheinlich aus so einer reichen Familie, sitzt, oh ja, ich bin bei der Rebellion, weil ich meinen Arsch retten will.
Wie sie dann Luthen Rail durch den Dreck ziehen.
Genau.
Das ist so.
Ja, und das ist so, aber ich glaube, in Rogue One sind die ja auch halt so, ne, ist ja auch mal diese Spannung innerhalb der Rebellion, kommt ja auch dadurch durch die Führung, die gewisse Vorstellungen hat, aber auch einfach nicht alles weiß, weil sie einfach größtenteils einfach nur PolitikerInnen sind.
Ja, ich finde das auch, ne, da können wir, ich würde gerne mal zu Mon Mothma übergehen,
ja.
Weil bei ihr hat man ja auch gesehen, ne, auch so diese kleinen Sachen, sie sieht, wie ihr Fahrer erschossen wird, ist so komplett aus den Wolken, und Endo so, ja, komm, wir müssen jetzt weiter. Das war ein geiler Move. Und generell auch so, ne, was du auch vorhin gemeint hast, mit was rechtfertigt so die mit, also was rechtfertigt das einzusetzen, um an das Ziel zu kommen. Das hat ja schon in der ersten Staffel angefangen, dass der Mon Mothma quasi ihre Tochter opfert, ich sag mal in Anführungsstrichen, dass sie halt verheiratet wird, um an finanzielle Mittel zu kommen für die Rebellion. Und auch was das halt mit ihr macht, und dann diese Szene mit ihrer Tochter, wo sie sich wünscht, die Tochter, dass ihre Mutter auch besoffen gewesen wäre.
Ja.
Oder das, und auch am Ende von der dritten Folge, wie sie diese, ne, wie sie immer noch alles mit Worten klären will, weil der, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Skalden, glaube ich, wie der plötzlich dann doch wieder mehr Kohle haben will von der Rebellion.
Ja.
Und wie die dann halt erpressbar werden und sie dann halt mitbekommt, so, dass Luthen, dass er halt nicht leben kann, sondern dass Luthen quasi seinen Tod befehligt. Mhm. Und sie sich dann so dieser kompletten Ekstase hingibt, dann anfängt zu trinken und will zu tanzen, weil sie einfach wahrscheinlich dieser Moment kompletter Verzweiflung das irgendwie so irgendwie verarbeiten will und nicht weiß wie.
Ja. Ich finde auch da, es gibt keine Figur in der Serie, die so irgendwie kürzer vom Herzinfarkt steht als sie. Weil ich finde, du siehst sie die ganze Zeit an, diesen Stress, den sie hat, weil sie halt die ganze Zeit in einer Umgebung ist, wo ständig irgendwelche Leute gegen sie sind. Und boah, dieser Stress einfach, diese Figur ist einfach die ganze Zeit gestresst. Und dieser Tanzding auch so, es ist so gut inszeniert. Und du kannst so mitfühlen mit dieser Figur. Und du sagst, oh mein Gott, ich krieg schon Herzinfarkt, wenn ich ihnen zugucke, was sie machen muss. Und sie hält halt die beste Rede in dieser Staffel.
Der Niamos-Remix auf der Hochzeit, der ist der
Ja, das ist richtig gut.
Würde ich auch gerne abgrenzen. Ja. Aber ja, die Rede war auch
krass. Die Rede, ja, lass mal über die Rede reden.
Ja.
Lass mal die Rede reden.
Ja, also dass sie halt wirklich dahin geht und wirklich im letzten Satz sagt, okay, das Monster ist Palpatine. So, also du weißt, der Typ, der einfach allen sagt, ja, stirb.
Das war so der perfekte letzte Satz. Aber ich finde auch das, was sie über Wahrheit gesagt hat, ist ja auch sehr irgendwie aktuell in Zeiten von Fake News und irgendwie Rechtsruck und sowas. Genau. Und ich finde, das war nicht nur so eine 0815-Rede, die du häufiger, weil ich meine, wir müssen uns viele Reden anhören, teilweise in Serien und Filmen und so weiter. Und ich finde, das war noch eine, die hat mich so krass berührt. Also ich habe wirklich auch laut, das war der Moment, wo ich laut meinen Fernseher angerufen habe und war so, oh mein Gott, Slay!
Ja, also die Distanz zwischen dem, was gesagt wird und dem, was als wahr gilt, ist zu einem Abgrund geworden. Der Verlust einer objektiven Realität ist vielleicht die gefährlichste Bedrohung. Der Tod der Wahrheit ist der ultimative Sieg des Bösen.
Also guck mal, du hast in der ersten Staffel hast du die von Luthen die Rede, jetzt hast du sie von hier, und in Endor hast du die von in Rogue One hast du die von Endor die Rede. Also du hast drei Teile dieser Geschichte quasi, und jedes Mal reißt die einfach ab. So, wow, also so, es ist nicht übertrieben bedeutungsschwanger, sondern es ist so relevant. Und das finde ich, macht die Serie so stark.
Und generell, ne, das ist ja nicht, die Rede ist ja nicht das Einzige, was auf das Thema hinweist, sondern das ist ja stückchenweise in der ganzen Staffel wird immer darauf hingewiesen. Mhm. Wenn du mal Nachrichten siehst oder wie Leute über die Ereignisse sprechen, das sind ja so viele, viele kleine Puzzleteile, die sich zusammensetzen.
Ja.
Und die werden ja auch schon früh eingestreut.
Ja.
Und da auch nicht zum Thema Reden. Ich finde, das war halt auch in der Folge von diesem Aufstand auch dieser Hilferuf von dem Planeten, wenn gesagt wird, hier wird gerade ein Genozid begangen.
Ja.
Das war so Gänsehautding, weil es war so vorher diese ganzen Reporter und dann wie es umgekehrt worden ist, wie es halt den Leuten im Imperium gezeigt worden ist, versus ja. Und genau, dieses diabolische, du streust quasi so Klischees über ein Volk und sagst, ja, die sind ja auch immer so. Diese Propaganda-Ding und dann kommt dieses, wir werden hier gerade ausgelöscht und es war so, oh mein Gott, das ist so unfassbar traurig.
Und ich finde das auch stark, dass die Serie da nicht kein Blatt vor den Mund nimmt, also dass sie es wirklich auch Genozid nennt. Also ich finde das so, das ist auch nicht so, das muss man mal loben, weil ich finde doch, dass dann oft da so wischiwaschi versucht wird, einen Kommentar auf irgendwie was zu machen, aber das, was gezeigt wurde, wurde auch wirklich so benannt und ich finde das, da geht sie konsequent rein in das Politische. Ja. Also muss man schon sagen, dass das eine, also ich finde das schon eine der krassesten Szenen irgendwie überhaupt bei Star Wars, aber ich muss sagen, ich bin auch nicht so drin, ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet.
Ja, aber also ich finde, es zeigt halt echt die erwachsene Seite von Star Wars. Da würde ich gerne mal einhaken, weil so wenn man was an Endor kritisieren würde, was halt wirklich, ich habe mich selber dabei erwischt, so gegen Ende, dachte so, kommt jetzt vielleicht noch dieses typische Star Wars, jetzt wird noch ein Charakter gedroppt. Also bei Rogue One haben wir auch die geilste Darth Vader-Szene mit, die es gibt.
Ja.
Am Ende wird jetzt noch irgendwas kommen. Wird es jetzt irgendwie noch, oh, sehen wir Leia, sehen wir Palpatine, sehen wir vielleicht, kommt Darth Vader vielleicht auch noch mal vorbei. Das findet ja nicht statt. Und mir ist aufgefallen, es gibt halt hier sogar die Sturmtruppen tragen zum größten Teil keine Helme oder weirden Masken, weil Star Wars lebt ja von Leuten in weirden Masken. Und Andor ist einfach frei von weirden Typen, die Masken tragen. Ob sie müssten oder nicht. Weil, also, ne, Kylo Ren, ich trage das aus Fetisch. Darth Vader, ich muss. und das findet ja hier nicht statt. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen auch nochmal so einen Ernst. Weil wenn jetzt da zum Beispiel noch irgend so ein verrückter Typ gekommen wäre, am Ende so in imperialen Büros, wenn es darum geht, okay, du kommst jetzt ins Gefängnis, du wirst jetzt verhört, du bringst dich jetzt selber um. Wenn es dann noch irgend so ein komischer Typ gekommen wäre, mit so einer Maske, also jetzt nicht unbedingt dafür, so, ja, bla. oder irgendwas, nee, also irgend sowas Weirdes, wo alle Leute sagen werden, boah, wie cool ist der denn? Oder irgendein Lichtschwert.
Eher so dieses Jedi-Sith-Ding.
Also ja, das gut, ja auch die, das, so das finde ich ja da nicht mehr statt, das ist ja auch gut so, weil es ist ja nur noch Mystik, aber halt irgend so ein Freak halt.
Okay.
Also sowas wie, oder ein General Grievous oder sowas. Wenn so ein Figur taucht ja gar nicht auf. Also das Verrückteste, was wir sehen, ist ja tatsächlich, sind ja Androiden. Und selbst die sind ja sehr dezent eingesetzt.
Oder, halt oder so bei Saw Gerreras Truppe, da sind auch so ein paar.
Ja, und es gibt ja ein paar Alien-Spezies, die kommen da drin vor. Ja. Aber es ist nicht die Freak-Show, ganz übertrieben gesagt, wie es bei Star Wars ja ganz oft ist, wenn irgendwelche Verrückten meint, ich habe ein cooles Cape, also dieses Style over Substance. Ja. Mandalorian ist ja auch so geil mit Helm, ist ja alles sehr cool. Und das findet hier nicht statt. Und ich glaube, manche Leute würden das so kritisieren, dass dieser Star Wars-Aspekt fehlt. So.
Ich glaube, es gibt schon Leute, keine Ahnung, wenn du so mit Dave Filoni Star Wars aufgewachsen bist, wo halt echt viel mit der Macht vorkommt, viel mit Lichtschwertern und teilweise, ich finde, das ist manchmal auch ein bisschen zu übererklärt, was die Macht angeht. ich glaube schon, dass da ein paar Leute gibt, die das nicht so geil finden, die auch die Serie langweilig finden, weil es halt so eine andere Seite von Star Wars zeigt. Aber ich persönlich, ich finde das voll gut. Also ich mag das auch, dass zum Beispiel du siehst den Imperator nicht. Der ist so eine graue Eminenz, der ist natürlich, das ist halt auch so, ich finde das so nachvollziehbar, weil
das greift so Star Wars wieder
auf. Welche normale Person hat überhaupt irgendwas mit dem Imperator zu tun oder den zu Gesicht bekommen? Oder auch sowas hier wie Groß Moff Tarkin. Der wird auch nur erwähnt und nie gezeigt.
Mit seiner Arschloch denkst, ich lande meinen Scheiß Shuttle auf
ihn. Und das ist ja auch so eine kleine Geste von ihm, die dann aber ganz, ganz viel auslöst, so im Volk. Und ich finde auch, dass so, das, was du meintest, das habe ich auch sehr geschätzt an der Serie, dass man eben nicht so Palpatine irgendwie so lächerlich macht, wie das schon die dritte, also so die neuere Trilogie ja ein bisschen gemacht hat, für mich zumindest.
Ja.
Und ich finde das, also ich schätze das sehr, dass es ja eigentlich ein Polit-Thriller oder so zumindest ein
Polit-Thriller und Spionagedrama, so ein
Kriegsdrama.
Einfach in der Welt von Star Wars. Und ich muss sagen, hat die Serie so, also mir hat so viel Bock gemacht, mehr noch über Star Wars zu sehen, was bei mir in meiner langen Laufbahn als Mensch auf dieser Erde bisher noch nicht so war.
Eine lange Laufbahn?
Ja, eine lange 26 Jahre habe ich noch nie so, natürlich habe ich auch alles von Star Wars gesehen, aber mich hat noch nie sowas berührt wie Andor. Und ich habe halt jetzt Bock, nochmal Rogue One zu sehen, nochmal vielleicht die neue
Trilogie. Ich habe aber das Ding, ich habe ein bisschen Angst vor dem Rewatch, vom vierten Rewatch von Rogue One, weil da können wir ja kurz aufs Ende eingehen, weil es wird ja ein bisschen Gas rausgenommen, finde ich, in der letzten Folge. Es kommt ja jetzt keine großen Mischen mehr, sondern es ist okay. Die Weichen sind gestellt, alles ist positioniert für Rogue One und es ist einfach nur noch so, okay, wir wissen ja, was passiert. Eigentlich, also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das bewerten würde, wenn ich Rogue One nicht gesehen hätte. Ja. Aber es ist so, du weißt ja, was passiert. Und gehen gerade so, er läuft ja quasi durch das Rebellenlager und alle, läuft dann einfach
mal
so.
Mal, ja. Last Time. Das ist last wie die time. Letzte Szene von Harry Potter.
Oh. Es ist so das letzte Mal.
Nicht die letzte Szene, aber halt dieses einmal durch Hogwarts noch.
Ja, aber die letzte Szene mit Biggs, also die hat mich auch ein bisschen zum Weinen gebracht.
Ohne
ja,
Scheiß. Auch. Und ich hab's Jonas im Vorgespräch gesagt, sie ist ja mit dem Kind von Andor da. Mhm. Und sie sagt ja so, sie brüllt ja so, it's okay. Und ich so, die meint nicht das Kind, die meint mich. Weil es ist einfach so heftig. Also die ja, spricht dazu uns,
aber ich fand okay. Das, und
so, ich boah, fand das jetzt so schon Gänsehaut, schön, wenn ich das höre.
Ne, so dieser Gedanke, dass Andor halt in irgendeiner Form weiterlebt. Ja. Und Hoffnung.
Und das
Hoffnung.
Ist auch mega das Thema von Star Wars, oder? Also ich finde das so mit diesem Kind, was dann irgendwie überlebt, also es ist ja auch wieder so Skywalker-Saga.
Hoffnung,
und ich find das, also das damit die Serie enden zu lassen, ist schon das perfekte Ende, würde ich sagen.
Ja. Weil du hast, ne, ich habe diese tolle Einstellung im Kopf, wie Jin und Kästchen sich umarmen und im Hintergrund siehst du halt die Explosion.
Ja.
Und das war ja auch so, ne, ich meine, das wäre so, jeder andere Hollywood-Film hätte es so gemacht, dass sie sich am Ende noch küssen oder sowas. Ja, und das haben sie nicht gemacht.
Ja.
Und die Serie erklärt das auch. Und das habe ich auch in meiner Kritik gemeint. Ich finde, dass Andor an sich eine Bereicherung ist für Star Wars, dass sie es schafft, das Prequel-Problem zu lösen, weil diese neue Figuren aufbaut, wie Luthen, wie Cyril oder Deirdre, wo man halt wissen will, wie es mit denen weitergeht. Mhm. Weil bei Mon Mothma und bei Cassian weißt du es ja. Und was sie es auch geschafft hat, ist, dass sie halt Rogue One besser gemacht hat. Weil du halt jetzt, wenn du jetzt Rogue One jetzt nochmal anschaust mit den Augen von Andor, mit all dem Wissen davor, das ist so krass. Das fand ich nämlich zum Beispiel auch bei Better Call Saul auch so, wenn du weißt, was in diesem Keller, in diesem Drogenkeller von, was da vergraben ist und wo dann später in Breaking Bad Walter White drüber läuft, das jagt mir so einen Schauer über den Rücken.
Ich habe mich kurz bei dem Gedanken ertappt, dass ich finde so, das ist alles passiert, diese ganzen Sachen, dann kommt Luke Skywalker, steigt einmal in den scheiß X-Wing und jagt das Ding in die Luft.
Ja.
So, oh, wow, du bist der Held hier?
Nee, und ganz am Ende des Star Wars, die ganze Scheiße, das erzählt, wo du denkst so, das läuft alles drauf hinaus, kacke.
Das ist dann halt so wie diese Zeichnung mit diesem Pferd von Game of Thrones.
Also ich habe das aber auch, das Star Wars Ranking haben wir ja gemacht, und ich habe gesagt, so 7 bis 9, das ist nicht in meinem Headcanon mit dabei. Das endet einfach nach 6.
Ich glaube aber auch, so eine Serie wie Andor, das ist ja ein ganz andere Rahmenbedingungen wie so ein langen Film, der ja auch, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Episode 4 bis 6 reden, die ja dann auch in einem ganz anderen Zeit rauskam, wo man dann ja die Figuren einfach simplifizierter dargestellt hat. Also ich finde, das ist so krass, weil Star Wars ein Flickenteppich ist aus so vielen Erzählungen, so vielen Autoren und Regisseuren. Ja, genau. Und ich finde, dann am Ende kann man sagen, dass aber Andor in den Rahmen, in dieser kleinen Zeitspanne, die es für sich hätte beanspruchen können, das Maximum rausgeholt hat.
Also ich finde, es ist halt mit seinen 2 Staffeln und dem Film das durchdachteste Star Wars, was es gibt. Weil die neuen Episoden haben halt das Problem, oh, wir wissen nicht, worauf es hinausläuft. Wir streiten. Also das hatte Original Star Wars halt auch so, wegen, ach komm, dann ist es vielleicht doch sein Vater oder sowas. Und das war ja alles irgendwie nicht geplant.
Ja, es hat irgendwie.
Dann hat man sich das zusammengefrickelt irgendwie. Ja. Und okay, bei Episode 1 bis 3 gab es zwar einen Plan, aber das ist halt so dieses, ich glaube, das ist halt so dieses, was ich eben meinte, dieses Jedi-Star Wars-Ding. Also schlicht weiter geil, macht. Alles sehr, sehr. So geleckter Star Wars, wenig, schon Trauma, aber alles relativ gerufft.
Hättest du jemals gedacht, bevor Andor startet, dass im Star Wars-Universum sowas vorkommt wie Vergewaltigung oder sowas ähnliches wie eine Wannsee-Konferenz, wo das quasi so diese Zerstörung von diesem Planeten ausgemacht wird und so viele Themen, die normalerweise nicht bei Star Wars vorkommen.
Das war, hat sie damals gesagt, als Rogue One rauskommt, das bringt das Wars zurück in Star Wars und jetzt erst recht. Und zwar auf diese dramatische Art, nicht so Warporn-mäßig. Mhm. Das war schon krass.
Und hier, wie hieß die Serie, die letztes Jahr gestartet ist, mit den Kindern? Das hat das Arr zurück in Star Wars gebracht, weil da war
geraten. Wie hieß das denn? Skeleton Crew?
Stimmt, ja.
Boah, ja, der kam also, so das schnell, Junge. Bedachter Gag. Chapeau.
Aber
ich zieh meinen Piraten
mit. Das Ding ist,
was kommt? Ich zieh meine Augenklappe.
Jetzt ist natürlich wieder mal die große Frage, was jetzt? Also ich finde, das hat für mich halt alles Neuere von Star Wars nochmal ein bisschen runtergezogen. Auch Mandalorian, wo ich die ersten, wie viele Staffeln haben wir? 3? Also die ersten Staffeln mag ich, aber ich finde, es hat auch richtig, die Schwächen
werden ja. Ich diese Frage nicht stellen, Leute. Nee. Ich will einfach jetzt gerade kurz
sagen,
ich finde die zweite Staffel auch noch richtig stark. Ich bin so wirklich so ohne Witz, es ist für mich eine abgeschlossene Sache. Ich will da auch, weil ich finde, dass manchmal kann man sich das ja auch kaputt machen, wenn man dann denkt, ja, jetzt muss da noch was Gutes danach kommen. Ich bin so, ich hoffe, dass sie diese Andor-Sache.
Nee, ich meine ja Star Wars an sich. Ich hoffe auch nicht, dass Disney auf einmal auf die Idee kommt, haha, wir füllen die Lücken doch noch zwischen den Jahren irgendwie mit kleinen Storys aus. So, bitte lass das einfach. Das ist die Abenteuer von Bix animiert, wenn sie auf Ray trifft irgendwann.
Keine Ahnung. Sowas. Ganz absurden Sachen. Ich hoffe, dass die Serie auch noch so erfolgreich wird, weil ich meine, bei Kritiken kommen die ja so gut an, dass das vielleicht auch so eine Auswirkung hat auf gesamt Star Wars, wo man sich so denkt, so, ha, vielleicht machen wir doch wieder ein bisschen was so Geerdeteres.
Ich finde
also, ist ja so viel angekündigt. Ja, und dann denkst
du wieder, ja, so, wieder mal, ja,
das halb so gut wie
ja, der Mandalorian-Film. Ich finde auch so, wie heißt der Film? Mandalorian und Grogu, ne?
Grogu, ja.
Grogu. Die große Koalition.
Grogu.
Das würde das politisch wieder reinbringen.
Das wäre viel interessanter als Mandalorian und Grogu.
Ich finde den Titel aber so bescheuert dumm.
Ja.
Also das ist so unkreativ schlecht. Aber warten wir auch hier auf den Film. Ja. Aber wie gesagt, Mandalorian, finde ich, hat halt seine Schwächen mit jeder neuen Staffel offenbart. Finde ich, weil die erzählen halt nicht weiter.
Ja.
Das ist so, hier ist Sidequest und das Große und Ganze. Irgendwie habe ich auch Gefühl, die hatten nicht die Idee. Und mal gucken, ob sie es in dem Film hinkriegen. Wenn ja, trotzdem finde ich, Andor steht so mit Rogue One und Episode 4, 5 und 6 so allein. Das ist für mich jetzt mein Star Wars-Universum, weil ich kann halt mit den. Ja, vielleicht sollte ich es mal gucken.
In so einem Ranking war es auf Platz 2.
Ich kann es mit den Animationsserien echt nicht so viel anfangen.
Die habe ich halt alle noch nicht gesehen. Aber ja, ich muss.
Deswegen ist das für mich. Ja. Das ist mein Star Wars so. Ich bin froh, dass ich mehr von dem bekomme, was ich persönlich lieber mag.
Ja, und ich bin auch sehr froh, dass ich Andor gesehen habe und vielleicht für alle, auch die jetzt nicht so Star Wars Fans sind und die bis hierhin gehört haben, guckt Andor auch alle. Also ich würde das auch jedem empfehlen, der nicht unbedingt so Star Wars mit dem aufgewachsen ist oder mega drin ist. Weil
das funktioniert auch ohne das Label Star Wars.
Das ist wie in so ein Sportfilm, wo du keine Ahnung von Fußball hast und es ist trotzdem interessant.
Oder Whiplash.
Whiplash, ja.
Du musst kein Schlagzeug spielen können.
Oder Jazzfan sein, muss auch nicht sein.
Ja.
Weil es eben im Grund liegt auch um so eine allgemeinfähige Aussage geht. Also es geht einfach um so Revolution, Rebellion gegen ein unterdrückendes System, was ja sowas ist, was halt in der Menschheitsgeschichte so oft vorgekommen ist. Und dass das Andor geschafft hat. Also ich finde schon, das ist ja eigentlich voll krass. Also ich hätte das vorher auch nicht gedacht, dass das so eine Star Wars-Serie schafft, da intelligentere Aussagen drüber zu treffen, als jetzt, weiß ich nicht, irgendein Langfilm von.
Es ist eine Star Wars-Serie über eine Nebenfigur aus einem Spin-Off.
Ja, und die Spin-Off-Filme sind hier einfach eingestellt worden, weil die einfach nicht erfolgreich waren.
Also ja, nach Solo halt. Ich meine, Rogue One hat über eine Milliarde eingespielt. Das war so erfolgreich.
Zum Glück.
Und Solo halt nicht. Ja. Ich finde, es gab so ein, zwei, drei Sachen, die fand ich jetzt nicht so richtig gut an der zweiten Staffel. Das sind so, aber hauptsächlich so inszenatorische Sachen. Also ich zum Beispiel das Finale auf Gorman, dieses Massaker. Ich hätte mir das noch ein bisschen
größer?
Nee, größer auch, weil man sieht ja immer nur diesen Platz und man sieht, die Totalen sehen ja auch riesig aus von der Stadt und man sieht halt immer nur diesen Platz. Das ist wahrscheinlich so eine Budgetfrage.
Aber es ist, glaube ich, auch so eine geschichtliche Sache, weil so Aufstände immer auch Plätzen statt.
Nee, aber ich meine, der Platz muss größer sein für diese Welt. Nee, aber ich meine, so inszenatorisch, wenn dann diese Security-Droiden rauskommen und dann die Leute so durch die Gegend werfen, ich fand das so ein bisschen wie Slapstick aus. Ich hätte mir das so ein bisschen intensiver noch gewünscht, aber das ist also Kritik auf ganz hohem Niveau, dass dann irgendwie so ein Droide hingeht und einfach so ein dick. Diese
statt
effektive Tötungsmaschinerie.
Also, das ist ja so ein bisschen Filmtrope.
Ja.
Leute einfach wegwerfen, denken, sind tot, aha, überleben halt.
Spielt nee, aber, Rolle, aber da werfen die ja weg und die sind weg, tot.
Ja. Dachte ich auch so, die steht jetzt wieder auf die eine.
Obwohl ich sagen muss, dass ich das so positiv fand, weil das ja nochmal gezeigt hat, wie stark Druiden sind. Im Gegensatz dann auch, wie bei so den Orks, finde ich, was Rings of Power ja auch gut gemacht hat, zu zeigen, dass sie eigentlich so, dass so ein Mensch nicht gegen so diese Art von Wesen so
enthalten. Nee, ich meine halt nur so.
Dass sie halt auch nicht einfach weggeschossen werden können mit den.
Ja,
genau.
Nee, aber zum Beispiel, dass sie einfach so hochheben und so einfach zudrückt oder so, keine Ahnung.
Genau das.
Mehr davon.
Fair.
Ja, und was ich finde, da war so ein bisschen Potenzial verloren. Man sieht nie, was aus Gorman wird. Also man hört immer nur so, dass da jetzt irgendwie so diese großen Operationen startet und quasi das ganze Land, also dass das quasi dieser Planet ausgebeutet wird. Man sieht das halt zu keiner einzigen Sekunde. hat wahrscheinlich vielleicht auch so eine kreative Entscheidung, dass man es einfach nur dieses Hören sagen.
Oder ist es halt so dieses, naja, es ist kurz im Gespräch und dann vergisst man es tatsächlich. Und wir vergessen es auch. Weißt du, so eine Metaebene. Ja. Weißt du? Ja. Heute reden wir über diesen
Zwischenfall. Einfach,
morgens was an.
Wir oder die hatten einfach kein Geld dafür.
Ja, das also
da und keine Zeit.
Vielleicht wird das eine Spin-off-Serie. Gorman, The Adventures of the Mining Kids.
Gorman und die GroKo.
Die Mining Pals.
Mining Pals.
Ja, ich würde mich da anschließen, weil das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass ich da sagen muss, das ist das Minus bei mir bei Andor, dass man einfach viele Sachen nicht sieht.
Gibt uns mehr.
Ja, weil ich finde auch, dass man hätte noch eine Staffel dranhängen können, weil diese Höhepunkte hat die Staffel so genailt. Mhm. Aber die Zwischentöne, da merkt man, dass da Zeitsprünge stattfinden und dass man Dinge dann ausgelassen hat. Und das ist einfach ja.
Ich fand's schade. Auf dem Papier hatte ich vorher gesagt, boah, finde ich kritisch mit so Zeitsprüngen. Jetzt fand ich es irgendwie richtig gut. Ja. Also der Zeitsprung, du denkst, oh, es sind solche Sachen passieren, jetzt sind die so. Ich fände es insgesamt echt eine wirklich, wirklich runde Sache. Und hätte ich vorher ja. nicht so gedacht.
Ich hätte auch niemals gedacht, dass noch in den letzten drei Folgen das vorkommt mit Luthen, dass er aufgedeckt wird und was dann mit ihm passiert, dass er das in dieses Krankenhaus verlegt wird. Und Claire dann so diese Mission hat, ihn umzubringen, yeah. dass er nichts verraten kann. Das hat mir das Herz gebrochen.
Ja, dass sie das dann auch noch mit diesen Rückblenden.
Ja. Die Arschlöcher.
Ja, die wollen zum Wein bringen. Uns zum Wein
aber bringen, ja. welche, weiß man, welche Schlacht das war?
Was?
Die Rückblende, was das war? Für einen.
Kein Plan. Ich finde, das ist aber auch überhaupt nicht
wichtig. Ist das nicht wichtig? Aber da war halt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, dann kenne ich mich vielleicht nicht gut genug aus. Also, ist das irgendwie, ist das während der Order 60? Weißt du, ist ja nicht so lange. Aber ist das irgendwas, was man kennen muss?
Ich bin mir sicher, dass das Leute erkannt haben. Guck mal,
daraus kann man schon 10 Theorievideos machen. Und das finde ich auch geil, ne? Ja. dass das oder? Nicht so erklärt wird, sondern dass man sich so was Eigenes
oder wir kriegen überlegt. Oder wir kriegen eine Serie, wo dann aber nicht Stellan Skarsgård spielt, sondern dann Gustav. Die Rolle seines Vaters einnimmt, dann kriegen wir die Abenteuer auf Match Planet 3.
Gib den Leuten keine Ideen, Mario.
Nee. Nee, aber ich will auf jeden Fall ein Spin-off oder ich will eine Anleitung zu diesem ultimativ geilen Schere-Stein-Papier-Battle.
Das
ich
war
will
ja.
das auch spielen. Ich war so hyped. So. Die waren so hyped und deshalb war ich so hyped.
Ja, okay. Dann noch ein Kritikpunkt. Da war ich so kurz, hoffentlich dauert das nicht zu lange, weil dieser Stellungskrieg da, diese Unfähigen, ging mir kurz auf den Keks, aber es ging ja auch schnell vorbei zum Glück.
Es war aber auch so ein bisschen witzig.
Ja, das war halt Situation. Das war aber halt auch, es sollte aber auch zeigen, so von wegen, ey, es sind ja auch unerfahrene Leute einfach, die auch keine Ahnung haben und sich zerstreiten halt. Und man sieht ja dann, das war auf der kleinen Ebene, das passiert auf der immer größeren Ebene.
Ja, und halt auch sowas wie, wenn du auf dem Planeten abstürzt, in den Filmen finden die dann was, sie reparieren den X-Wing und alles ist gut, aber hier ist halt so, nö,
hier ist nichts.
Du stirbst.
Ja. Hier ist nichts, genau.
Das stimmt. Ja, krass. Toll. Boah, da haben wir es jetzt richtig ausgekotzt im guten Sinne.
Ja, das war nötig. Das hat so Bock gemacht.
Ein wilder Ritt.
Ich habe mich auch richtig gefreut, dass wir darüber reden. Und ich hatte es echt auch lange nicht mehr, dass mich die Serie so gepackt hat.
Ey, haut's in die Kommentare, was ihr zu der Serie denkt.
Ja. Ja. Ich muss mich danach auch eine Stunde einfach hinsetzen, erstmal nichts tun. Ehrlich gesagt, war ich so.
Ja.
Wow.
Ich habe auch so in die Ferne geblickt.
Ja.
So, diese Rede von Mon Mothma.
Alles. Auch das Worldbuilding. Alles. Gorman, diese Hochzeit auf Chandrilla, alles diese Riten, die der tun. Oder hier dieses. Das will ich auch übernehmen. Der eine, so ich glaube, das ist der Mittelfinger.
Ja, ja.
Der aber Gorman.
Das ist so ein bisschen wie der hier.
Ja.
Was das macht
ja, aber gerade sagen, das macht man auch manchmal.
Nee, das ist. Das ist
aber er hat ja so gemacht.
Aber er hat so gemacht, ja.
Ja, das stimmt.
Das ist ein Frankreich-Ding.
Französische Mittelfinger.
Mein Freund kam auch irgendwann mal so rein und war so, was guckst du da Französisches? Ich so, das ist kein Französisch. Naja.
Gut.
Ja.
Tolle Serie.
Tolle Serie.
Wir sind auch toll, deswegen hört diesen Podcast weiter und hört auch alle weiteren Podcasts und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.
Okay, Walen, Meschka. Ich krieg die Melodie nicht mehr hin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation Jonas Ressel, Xenia Popescu, Marius Stolz. Redaktion Marius Stolz. Aufnahme und Schnitt Rosa Husemann. Grafik und Design David van Steppold. Setbau und Design Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen.
Das war ein Podcast von Funk.